Grüße, Freunde des Rennsports. Herzlich willkommen im E-Pod von eFormel.de, dem Insider-Podcast aus der Welt des elektrischen Motorsports. Heute zu einem österlichen Podcast-Crossover, den wir gemeinsam mit dem GT- und Langstrecken-Podcast GT Talk und dem Formel-1-Podcast Starting Grid aufgezeichnet haben. Es geht um die Zukunft des Motorsports, um die Rolle der Formel E, Wasserstoff, E-Fuels und jede Menge mehr. Alles in dieser Episode. Mein Name ist Tobi Blum, ebenfalls moderieren tut Kevin Scheuren und den Anfang, den macht gleich Lukas Storms. Viel Spaß beim Hören!
Hallo und ein herzlich willkommen zum GT-Talk Thema, dem extra Podcast-Ausgabe mit dem Trio, was wir hier heute vorbereitet haben, nämlich im Endeffekt die größten Motorsport-Podcasts in Deutschland in dem Bereich Formel 1, Formel E im elektrischen Sinne und die GT und Langstrecke vertreten im Formel E-Bereich. Begrüße ich heute Tobi Blum, nämlich von eFormel.de, dem Portal, wenn es um Elektromotorsport geht. Hallo Tobi.
Hallo Luca. Ja, ich bin heute mit meinem E-Pod mit dabei. Ein Hallo auch an meine HörerInnen. Wir haben uns nämlich zusammengetan und dachten mal, es gibt so viel Anlass, über Zukunft zu philosophieren. Und was gibt's da Besseres, als die drei tollsten Podcasts der Republik zusammenzutun? Also auch ein Hallo von mir aus dem E-Pod-Bereich.
Genau, und was natürlich auch nicht fehlen darf, die Formel 1. Da haben wir uns jemanden aus der Reihe meinsportpodcast.de mit dazugeholt. Wenn ihr aber auf meinsportpodcast.de sowieso vertreten seid und den GT-Talk kennt, kennt ihr natürlich auch Starting Grid. Und da gibt's den Host Kevin Scheuren, der ja der Experte quasi jetzt bei uns im Formel-1-Bereich ist. Hallo Kevin.
Hallo Luca, hallo Tobi, hallo liebe HörerInnen von Starting Grid, die jetzt hier auch mit dabei sind. Unser großer Simulcast, den wir hier mit dem E-Pod, dem GT-Talk und Starting Grid, dem Formel-1-Podcast auf mein Sport-Podcast machen. Ich freue mich auf eine sehr interessante Unterhaltung zu einem, wie ich finde, nicht zu vernachlässigenden Thema, denn der Motorsport ist in vielerlei Hinsicht nicht mehr zeitgemäß, in vielerlei Hinsicht aber absolut zeitgemäß und soll zukunftssicher werden. Und genau darüber wollen wir heute zusammen sprechen. Freue mich sehr auf das Gespräch.
Ja, ich glaube, wir freuen uns alle auf eine lange Folge und auch über eine sehr informative Folge, die den Namen trägt, eben die Zukunft des Motorsports. Nachhaltigkeit, ist dies in dem Sinne überhaupt möglich in Motorsport? Wir fangen an und wir haben unsere Sachen in drei Teile aufgeteilt. Wir schauen uns die Formel E an, wir schauen uns die Formel 1 und natürlich auch die GT- und Langstreckenserie. Wir fangen an natürlich mit der im Endeffekt die revolutionärste Serie und auch die jüngste in dem Sinne, nämlich die Formel E. Da kann uns Tobi natürlich viel zu sagen. Die Formel E ja gegründet im Jahr 2014, damals in Peking, das erste Rennen. Wie hat man denn damals geschaut auf die Formel E? Ich meine, das war ja im Endeffekt oder war es ja zu dem Zeitpunkt heute ja auch teilweise eine sehr belächelte Serie.
Ja, innerhalb der Formel E hatten alle Angst. Also alle hatten Angst, dass die Autos überhaupt das ganze Rennen durchhalten. Damals, also wir machen nochmal eine gedankliche Rolle rückwärts. Damals wurden die Rennen ja mit zwei Autos bestritten, weil die Akkus mega schwer waren, aber trotzdem nicht genügend Kapazität hatten, um Energie für ein ganzes Rennen zu beheimaten. Und dann kam irgendein Verrückter in der Formel-E-Organisation auf die Idee, tja, ist gar kein Problem, dann wechseln wir einfach die Autos. Auch wie das funktioniert mit dem Aussteigen in der Garage und rüberspringen ins zweite Fahrzeug, da war sich auch niemand sicher, wie das funktioniert. Also alle hatten ein bisschen Angst innerhalb der Formel-E-Blase und außerhalb der Formel-E-Blase waren alle erstmal, glaube ich, schockiert über den Sound. Das war so ein bisschen wie, ich erinnere mich, als 2014 die Formel 1 zurück zu den Turbo- und Hybridmotoren gewechselt ist, da habe ich mich ein bisschen erschrocken, als das Rennen in Australien damals losging und dachte, um Himmels Willen, was wird denn jetzt aus dem Sound des Motorsports, wenn so die Formel 1 klingt, gut Nacht Marie. Und 8 Monate später habe ich meinen ersten Artikel über die Formel E geschrieben, wo noch viel weniger Sound war. Aber inzwischen muss ich sagen, hat sich dieses Soundargument wirklich gelegt, weil es eben nicht nur auf den Klang von den Fahrzeugen ankommt, sondern primär darum, ob der Motorsport Spaß macht oder nicht. Und es gab so unterhaltsame Rennen in der Formel E seit 2014, dass die kritischen Stimmen in Richtung Sound wirklich immer seltener wurden.
Ja, das erste Rennen in der Formel E, fast schon ein geschichtsträchtiges. Wenn man sich allein an die letzte Runde erinnert, damals Nick Heidfeld gewonnen, da hat auch Kevin Scheuren im Starting Grid Podcast auch eine extra Ausgabe mit Nick Heidfeld gemacht. Und wie war das damals? Wie gesagt, Spec-Autos schon seit Beginn. Die Entwicklung stark eingeschränkt in dem Sinne. Antriebsstränge freigegeben wurden erst ab der Saison 2. Dann kam auch so langsam über die Saisons dann die Hersteller hinzu und natürlich auch die Fahrer, die dazu kamen. Auch viele aus der Formel 1. Wie wird generell auch da in dem Sinne die Formel E gesehen aus Fahrersicht? Denn oftmals wird man ja hingestellt, und das so sehen das ja auch viele, als Abstellgleis von der Formel 1.
Ich glaube, dass die Formel E dadurch, dass generell der Gedanke in der Formel 1 auch immer elektrisierter wird, muss ich sagen, dass die Formel E als ernstzunehmende, ich will sagen, Partnerserie, aber es ist keine Konkurrenz, es ist keine Schwesternserie, es ist halt in dem Segment eine Partnerserie. Und ich glaube, so sieht man sich auch. Also keiner in der Formel 1 würde auf die Idee kommen, und das ist, glaube ich, so ein Schreckensszenario für viele Hardcore-Formel-1-Fans. Die Formel 1 wird komplett elektrisch. Also das sehe ich nicht. Ich sehe den wachsenden Anteil elektrischer Energie in der Formel 1 durchaus kommen. Und da kann man ja von der Formel E lernen. Und ich glaube, das ist das, was man von der Formel E auch aus Formel 1-Sicht macht, nämlich lernen. Auch wie zum Beispiel das Ganze drumherum funktioniert. Ne? Also zu versuchen, einen möglichst komprimierten ökologischen Fußabdruck zu gestalten, der vertretbar ist. Und da ist die Formel 1 noch weit davon weg. Aber ich glaube, dass Alejandro Agag da schon sehr früh Kontakte, auch gute Kontakte in die Formel 1 hatte und ja auch sehr viele prominente Fürsprecher wie Nico Rosberg aus der Formel 1 dann raus sind und sich mit diesem Thema sehr auseinandergesetzt haben und dann auch innerhalb des Formel 1-Fanbereichs versucht haben, dafür so ein bisschen, ich will nicht sagen zu werben, aber da eine offenere Attitüde gegenüber hinzubekommen. Und ich finde, das merkt man auch. Es gibt viele Formel-1-Fans auch bei uns in der Community, in unseren Gruppen, die auch die Formel E beobachten und schauen und Spaß daran haben. Und wir sagen manchmal ganz scherzhaft, in der Formel E ist immer ein Platz frei, aber mittlerweile muss man ja sagen, in der Langstrecke sind mehr Plätze frei für viele ehemalige Formel-1-Fahrer.
Absolut. Ich meine, Giancarlo Fisichella fährt wahrscheinlich bis er nicht mehr fahren kann, Rennen in etwaigen Serien.
Der parkt den Monator, bevor er ins Auto einsteigt und fährt dann immer noch 24 Stunden Rennen.
Ich meine, wenn das sein Plan ist, bitte gerne.
Warum nicht? Ich muss ja, noch sagen, Alejandro Agag, der kommt ja auch tatsächlich, also das ist so einer der drei Schöpfer der Formel E. Da gibt's so eine ganz romantische Geschichte, wie da Alejandro Agag und Jean Todt gemeinsam mit dem italienischen Politiker Antonio Tajani, der ist dann später EU-Parlamentspräsident gewesen, bei einem Dinner in einem Nobelrestaurant in Paris, falls ihr da mal Urlaub macht, Le Trésor heißt der Laden, mega teuer, aber anscheinend teuer genug, um eine Motorsportserie zu gründen. Und dann ist so die Sage, sie verfassten das auf einer Serviette und die soll wohl bis heute an der Wand hängen, eingerahmt, die Serviette, wo die Formel E drauf konzipiert wurde. Und Agag und Todt, die haben beide einen Background im Motorsport. Jean Todt, über den müssen wir gar nicht reden. Und Agag, dem gehörte das ehemalige GP2-Team Addax. Die sind, glaube ich, bis 2013 in der GP2, später dann als Formel 2 angetreten. Also der kommt auf jeden Fall aus dem Verbrennersport und hat aber immer gesehen, dass wenn er neue Partner anwerben wollte, das schon damals so um 2013 rum, die Partner gesagt haben, die potenziellen Sponsoren gesagt haben, wir haben schon Bock auf Motorsport, aber das Image ist jetzt nicht so grün und wir wollen doch eigentlich und es wäre doch schön, wenn. Und dann hat er sich irgendwann gesagt, ich sollte der Promoter werden von einer elektrischen Rennserie. Und diese elektrische Rennserie wurde dann eben damals beim Dinner 2011 oder 12, das habe ich tatsächlich gerade gar nicht im Kopf, in Paris, die wurde da geboren und dann 2 Jahre später wurde das erste Auto vorgestellt. Tja, und wie Luca dann gesagt hat, 2014 das erste Rennen.
Ja genau, das erste Rennen in Peking, viel ist passiert. 2018 kam dann das Batmobil, wie man es gerne sagt, das Gen 2 Auto. Und da muss man auch sagen, die Formel E dann etwas offener gestaltet mit der Entwicklung. Man sieht ja die Entwicklung, man ist von diesem Autowechsel weggegangen, nämlich von diesem Autowechsel mittelseitig des Rennens, dass man von seinem eigenen, vom Startauto quasi auf das Auto wechselt, was man dann ins Ziel bringt. Wie gesagt, seit dem Gen 2 dann nicht mehr der Fall gewesen, aber die Formel E macht im Endeffekt das Einzigartige so einzigartig, nämlich, dass man in der Stadt fährt. Man bringt das Racing zu den Fans oder generell zu einer urbanen Umgebung, um dort Rennen zu fahren. Generell muss man natürlich sagen, die Formel E schmückt sich gerne mit Umweltbewusstsein. Tobi, wie setzt sich das denn zusammen? Man hört ja oft auch viel Negatives über die Formel E, was in dem Sinne auch gerade das Reisen angeht. Aber das hört man ja generell überhaupt so, dass das Reisen generell immer ein riesiges Thema ist.
Das ist es, auf jeden Fall. Die Formel E ist natürlich auch so eine Art von Zirkus, der durch die Welt tourt. Und da sind mega geile Städte dabei. Also die fahren wirklich in der Innenstadt von London und die fahren unterm Eiffelturm in Paris und die fahren in Berlin und vor der Skyline von Manhattan in New York. Also die Locations, die sind wirklich allererste Sahne. Aber um zu den Locations zu kommen, muss man halt Fracht versenden. Und das ist im Motorsport die übliche Zahl, die so im Raum geistert. 70-80% von allen Emissionen, die von der Formel E kommen, die stammen aus der Logistik und aus dem Transport der Fahrzeuge. Da sind die VeranstalterInnen schon darauf bedacht, dass der Kalender möglichst effizient gestaltet wird. Aber um ehrlich zu sein, immer gelingt das nicht. Also es werden schon die Amerika-Rennen gruppiert und die Europa-Rennen gruppiert. Aber es gibt in diesem Jahr zum Beispiel einen Abschnitt, wo wir erst in Europa fahren, in Berlin. Das ist jetzt schon im Mai. Und dann geht's nach Jakarta. Und dann geht's aber nochmal zurück nach Europa für Rennen in London. Und dann geht's nochmal nach Amerika rüber, nach Vancouver. Es ist teilweise wirklich zum Kopfschütteln, muss ich sagen. Also du hast schon ganz recht. Das ist, in vielen Ansätzen hat die Formel E gute Ideen. Aber gerade bei der Konstruktion von so einem Rennkalender gibt es dann doch immer noch Steine, die sich die Serie selbst in den Weg legt. Das sind natürlich aber auch Promoter-Abkommen. Da müssen wir später, glaube ich, auch noch mal drüber reden. Aber nur so viel für die Formel E. Es hilft, dass sie nur in den Städten fahren, zumal die Fans dann ja auch in der Regel aus den Städten kommen und nicht irgendwie in die Prärie fahren müssen. Nichts gegen den Nürburgring, aber was ist denn da in der Gegend drumrum? Und nichts gegen Spa-Francorchamps. Super Strecke, aber das ist halt mitten im Wald. Das gibt's in der Formel E halt nicht. Da fährst du mit der U-Bahn oder mit dem Bus zur Strecke und hast dann dein Motorsport-Event mitten im Stadtkern. Das ist schon eine coole Sache. Da kann man wirklich Emissionen einsparen, indem die Fans einfach nicht zur Strecke fahren. Das größte Problem beim Emissionseinsparen ist tatsächlich die Reisen, die um die ganze Welt damit verbunden sind.
Kevin, die Formel 1 versucht das ja auch immer mit Stadtrennen und natürlich das Rennen an die Fans zu bekommen. Ich meine, das klappt ja auch jahrzehntelang schon sehr gut in Monte Carlo beim Rennen von Monaco. Jetzt sind auch über die Jahre mehr Rennen dazugekommen. Baku, die werden auch teils gut angenommen, doch auch die hinterlassen viel hinter sich. Versucht die Formel 1 da in dem Sinne auch vielleicht um die Fans und auch um die Umwelt so ein bisschen in dem Sinne zu schonen, noch mehr auf Stadtrennen zu gehen, oder ist das quasi nur ein Nebeneffekt, der jetzt quasi dazu kommt?
Das ist ein Nebeneffekt. Man möchte in die Städte, das ist natürlich die Metropolsucht der Formel 1, ne? Also das, was die Formel eben macht, das ist so ein bisschen das, was die Formel 1 gerne machen würde, nämlich in den großen Städten zu sein. Es gab ja auch immer wieder diese Idee, auch in London was zu machen, aber natürlich stellt sich da eine Stadt dann auch quer, weil erstens ist die Lärmbelästigung, trotz dessen, dass die Motoren leiser sind, immer noch riesig groß. Es wird trotzdem noch Sprit verbrannt, auch wenn der natürlich jetzt E10 und sehr, also immer nachhaltiger wird, sag ich mal. Du hast eine sehr krasse Ballung auf die Städte dann und die sind ja eh schon teilweise sehr voll. Also Formel 1 wirklich in die großen europäischen Städte zu bekommen, halte ich für nahezu ausgeschlossen. Was man halt mit so Baku und sowas hat, sind halt Despoten und Diktatoren, die das möglich machen. Also da darf man sich nicht vor verstecken, auch wenn man in Riad, nicht in Riad, sondern in auch nicht in Jeddah, sondern wenn du irgendwo in Saudi-Arabien fährst, ja, wenn du irgendwo in Katar in der Stadt fährst, das sind dann alles Sachen, die sehen halt für die Formel 1 ganz nett aus, aber man muss immer bedenken, mit wem man da die Deals macht. Und ob das dann gut zu heißen ist, das muss jeder für sich selber entscheiden. Sicherlich wurde Baku immer mehr angenommen. Monaco, die Leidenschaft bei Fans für Monaco nimmt immer mehr ab, weil es einfach mit die langweiligsten Rennen der Saison sind, wenn man ehrlich ist. Also es ist ein Für und Wider, ne? Die Formel 1 möchte gerne, aber die Städte sind nicht offen dafür und das machen die dann auch nicht, um irgendwie was zu schützen. Also das hat damit nichts zu tun.
Die Formel E ist da auch nicht ausgenommen, ne? Also die fahren auch in Saudi-Arabien, da findet immer traditionell der Rennen, also immer, ne, seit 2018, das ist jetzt noch relativ nah dran, aber der Saisonstart findet in einem Vorort von Riad statt, Diriyah heißt der. Irgendwann soll das Rennen verlegt werden, beispielsweise in die Nähe der Planstadt oder in die Planstadt Neom. Das ist alles auch viel Politik, was da mitschwingt bei der Auswahl der Austragungsorte. Da ist die Formel E auch nicht von ausgenommen. Aber die haben halt diesen Vorteil gegenüber der Formel 1, den Agag damals gesehen hat, als er sich um seine Sponsoren in der GP2 gekümmert hat. Städte sind einfach offener, wenn du ein grün angemaltes Produkt vorstellst und sagst, wir wollen in eurer Stadt fahren, wir machen wenig Lärm, wir sind auch nach einem Tag schon wieder weg. Das ist ja noch ein großer Unterschied zwischen der Formel E und allen anderen Rennserien der Welt. Die Events dauern meistens wirklich nur einen Tag. Da wird zwei Wochen vorher der Verkehr ein bisschen eingeschränkt, damit man die Fangzäune und Betonbarrieren aufbauen kann. Und direkt nach dem Rennen wird es wieder abgebaut. Effektiv hat man also vielleicht 4 Wochen, wenn man einen Straßenkurs aufbaut, die da irgendwie beeinträchtigt sind. Das ist auch für Städte sehr attraktiv. Die Karten spielt die Formel E natürlich aus. Wäre auch blöd, wenn sie es nicht machen würden. Aber das ist der große Vorteil bei der Formel E, wenn sie sich ihre Partnerstädte aussucht, dass sie eben ein grün angemaltes Produkt haben im Gegensatz zur Formel 1 und deswegen in die Städte gehen. Plus, und das ist der letzte Gedanke dazu, die Autos sind kleiner als die Formel 1 Autos und deswegen funktionieren Städterinnen auch eher. Wenn ich an den Monaco Grand Prix denke, dann geht's mir wie Kevin, da döse ich auch hin und wieder mal weg. Da ist vielleicht Glanz und Glamour das Einzige, was mich wach hält. Aber wirklich Motorsport-Festival, was man sich davon erhofft, kriegt man leider eher selten. Und im letzten Jahr war der Monaco E-Prix von der Formel E das beste Rennen des ganzen Jahres, weil die Autos wie gemacht sind für diese Strecke in Monaco. Ist also auch eine Designphilosophie, ne?
Aber im ersten Jahr war es ein Chaos. Also dieses erste Monaco-Jahr, wo sie dadurch diese erste Kurve, also die haben sie ja auch völlig falsch angelegt, da diese erste Kurve. Ich nehme mich daran, das war wirklich katastrophal, ne? Da bin ich auch ganz froh, dass sie da jetzt halt das konservative Layout nehmen.
Ja, die haben für diejenigen, die ersten 3 Formel-E-Saisons nicht verfolgt haben, ich glaube sogar die ersten 5 Formel-E-Saisons, eine Kurzanbindung gemacht. Da sind die in Kurve 1 von Monaco schärfer nach rechts abgebogen, sind frontal damit, also sind nicht den Berg hochgefahren, sondern unten in der Nähe des Hafens geblieben, frontal auf das Ende vom Tunnel zugesteuert und dann die Hafenschikane eine Hafenkehre werden lassen mit 3 Scheitelpunkten und dann den letzten Sektor der Formel 1 mit benutzt. Das war wirklich Mario Kart. Das war wirklich nicht schön. Vor allem, weil wir ab 2018 in der Formel E dann uns gerade gewöhnt hatten an die neuen leistungsstarken Super-Duper-Bettmobil-Autos. Und dann fährt man auf einer Kinderstrecke. Das hat wirklich niemandem im Formel E-Fahrerlager gefallen. Und alle waren so glücklich, dass letztes Jahr eine Version von der Grand Prix-Strecke genutzt wurde. Die funktioniert perfekt für die Formel-E-Autos der aktuellen Generation.
Absolut. Wenn man sich die Highlights dazu nochmal gerne anguckt, könnt ihr gerne machen nach diesem Podcast. Highlights der Formel-E 2021 in Monaco. Das war wirklich ein sehr, sehr gutes Rennen, muss man wirklich zugeben. Kommen wir mal zurück zu den Autos direkt. Da gab es in den letzten Jahren viele Hersteller, die dazugekommen sind, aber auch sehr viele, die auf einmal dann gegangen sind. Thema ist gerade dann das Thema BMW und das Thema Audi. Zwei riesig große Automobilhersteller weltweit aus Deutschland und die natürlich auch woanders groß mitspielen, auch in der Langstrecke. Und wie ist das dort verlaufen? Ich meine, die Formel E, muss man sagen, hat bei weitem nicht die Reichweite, wie es die Formel 1 hat. Spricht es auch so ein Thema an? Hersteller kommen dabei, sehen auch, das muss man natürlich auch sagen, wir haben es schon angesprochen, die Entwicklung nicht so offen, wie man das sich so gerne wünscht. Das war ja auch so ein Thema, warum eben die beiden Hersteller rausgegangen sind. Dieses Thema Sichtbarkeit im Fernsehen, auf Social Media und auch vielleicht an den Strecken, weil ich sage jetzt mal zum Beispiel, in Berlin fährt man ja nicht direkt in der Stadt, sondern eher ein bisschen außerhalb, nämlich auf dem Tempelhof und da ist eben die Sichtbarkeit nicht so groß. Wie ist denn die Sichtbarkeit in der Formel E?
Geringer als in der Formel 1 auf jeden Fall. Ich glaube nicht unbedingt, dass die Bilder, die in Berlin-Tempelhof entstehen, ein großes Problem sind für die Hersteller, weil wenn du mit der Kamera ein bisschen hochschwenkst, dann siehst du da immer noch den Fernsehturm im Hintergrund und das reicht dir als Marketingverantwortlicher, damit man klarstellt, hey, wir sind tatsächlich in Berlin. Ich glaube, der große Faktor, der bei allen Herstellern eine Rolle spielt, ist so ein schlimmer Anglizismus, Return on Investment. Es geht alles um den Return on Investment. Die Hersteller geben Geld in ihre Motorsportprojekte und wollen dafür aber auch irgendeinen Lohn bekommen. Im besten Fall mehr Geld zurück oder wenigstens genügend Aufmerksamkeit oder wenigstens irgendeinen technologischen Fortschritt, die Verkaufszahlen ihrer Straßenfahrzeuge nach oben bringen. Und das war die Sache oder der ausschlaggebende Grund, warum die ganzen großen Hersteller vor 4, 5, 6 Jahren gesagt haben, wir wollen unbedingt in die Formel E hinein, weil da können wir mal unsere Elektroautos bauen und vor allem können wir da eine schöne Geschichte erzählen. Wir sind Team Porsche und Team Porsche kann super Elektroautos bauen und deswegen verkauft Team Porsche auch super Elektroautos für die Straße. Und das haben sich auch Audi gedacht und das haben sich auch BMW gedacht und das hat sich auch Mercedes gedacht. Das Problem ist, es kann immer nur einer gewinnen. Es kann immer nur einer die tolle Geschichte erzählen. Und das andere Ding ist, dass man in der Formel E, das hast du gerade schon ganz richtig angeschnitten, Luca, schnell an sein Maximum des Entwicklungsrahmens stößt. Es ist nicht so, dass in der Formel E alle Autos einheitlich sind. Es ist keine Spec-Serie im klassischen Sinne. Das Chassis ist gleich und die Batterie ist gleich. Das sind zwei Riesendinge, klar. Aber die Antriebsstränge können komplett selbst entwickelt werden. Und da geht's vor allem um die Effizienz. Und da bin ich mir auch wirklich sicher, dass die großen Hersteller eine Menge gelernt haben. Die haben Antriebsstränge gebaut mit Effizienzraten von 98% oder sowas. Das heißt, 98% und mehr von der Energie, die in der Batterie liegt, wurde tatsächlich in Vortrieb umgesetzt. Nicht in Lärm, nicht in andere Formen von Energie, nicht in Lichtenergie, nicht in, ja, es war alles kinetische Energie. Zum Vergleich, in der Formel 1 sind das um die 50%, die man in Vortrieb umsetzt. Das ist schon super, aber im Vergleich zu 98% halt deutlich weniger. Und wenn man das allerdings rausgefunden hat, wie man einen möglichst effizienten Antriebsstrang baut, dann kommt man irgendwann der Frage näher, was wollen wir denn noch entwickeln? Am besten natürlich die Batterie. Die kostet aber mega viel zu entwickeln. Batteriezellenentwicklung ist ein enorm kostspieliges Thema. Und da hat die Formel E bislang immer einen Riegel vorgeschoben. Und deswegen gibt es keine Batterieentwicklung. Chassisentwicklung ist auch nicht wirklich relevant für die Organisatoren der Formel E. Und als sich da auch in Verhandlungen nichts rausschlagen ließ für die Hersteller, haben sie gesagt, dann ziehen wir halt den Stecker, wir können unsere Batterietechnologie anderswo entwickeln. Und Kevin, dieses Return on Investment Ding ist ja sowieso ein Thema, was allen voran in den letzten Monaten, so wirkt es für mich jedenfalls, in der Formel 1 immer relevanter wurde, weil die Hersteller, die in der Formel E nicht ihren Return on Investment sehen, die denken sich jetzt, na vielleicht investieren wir zwar deutlich mehr in ein Formel 1 Projekt, returnen, aber da deutlich mehr.
Genau, weil durch das neue Motorenreglement, was ab 2026 greifen wird, für viele Hersteller es wieder attraktiver ist, in die Formel 1 zu kommen, weil einige der komplizierten Komponenten entfernt werden, der Anteil nachhaltiger Stoffe und Teile wachsen soll, was natürlich dann wieder ein Zukunftsaspekt für diese ganzen Firmen bietet, weil die Formel 1 dann natürlich auch irgendwo Testobjekt sein kann für die Serie. Und Christian Immervoll, unser Formel 1-Experte von Motorsport Network Germany, umschreibt das ganz schön damit, dass die Formel 1 die wohl lukrativste Rennserie der Welt werden wird in den nächsten Jahren, weil es nie so einfach war, für Hersteller in Teams reinzukommen. Und man muss ja bedenken, dass Volkswagen zum Beispiel in die Formel 1 kommt, nicht mit einem ganz neuen Team, sondern man schließt sich mit der Marke Porsche, Red Bull an und man schließt sich mit der Marke Audi, McLaren oder Williams an. Das heißt, man hat den Fuß in der Tür. Bei Red Bull und Porsche wird es ja so sein, dass man auch gleichgestellte Partnerschaften haben wird, also Anteile. Und somit hast du dann natürlich die Möglichkeit, wenn mal dann ein Team sagt, okay, wir könnten uns vorstellen, euch den Rest der Anteile zu verkaufen, also ruckzuck ein Porsche-Werksteam. Ja, und machen wir uns nichts vor. Bei Red Bull Racing ist mit Dietrich Mateschitz als Chef von Red Bull und Dr. Helmut Marko, der sein Motorsportkonsulent ist, das sind zwei nicht mehr ganz so junge Hüpfer. Ja, und die werden sich halt überlegen, ob sie dieses Projekt mit ins Grab nehmen oder ob sie nochmal ein bisschen was rausholen daraus. Ne? Und dann ist für Volkswagen ein Werksengagement drin. Und dann ist aber auch für Volkswagen wiederum, und da passt dann das, was Tobi gesagt hat, das wieder dazu, wenn du dann irgendwann verkaufen möchtest oder wenn du dann irgendwann sagst, okay, der nächste Schritt wird gemacht, dann wirst du sehr viel mehr rausholen können. Plus, es wird unglaublich viel bezahlt in der Formel 1 aktuell. Wir haben riesige Sponsorings durch Kryptowährungen, durch Kryptounternehmen. Big Crypto ist das neue Big Tobacco. Das, was in den 90ern noch die ganzen Tabakfirmen waren, sind heute irgendwelche wilden Kryptofirmen, die aber ein Heidengeld in die Teams pumpen. Ja? Und das ist natürlich auch wieder eine Möglichkeit, Gelder zu generieren. Die TV-Einnahmen werden immer weiter wachsen für Formel 1-Rechte. Der Markt ist groß, der Markt ist wild und heiß und da ist der Return on Investment in der Formel 1, denke ich, noch wesentlich einfacher gemacht für Unternehmen, für Hersteller, als es in vielen anderen Rennserien der Fall ist. Übrigens auch der Grund, warum Mercedes halt immer noch in der Formel 1 fährt, wo man eigentlich alles gefühlt erreicht hat. Ne? Also es hätte jetzt Ehren gegeben, da wäre Mercedes schon lange raus gewesen und hätte gesagt, okay, wir haben hier 8 Weltmeistertitel gewonnen. Man ist natürlich nur zu einem Drittel Teameigner. Ein Drittel gehört ja Ineos, ein Drittel gehört Toto Wolff und ein Drittel gehört Mercedes selbst. Da kannst du natürlich irgendwann die letzten Prozent auch abdrücken, aber aktuell sind sie halt noch da, was sie in der Formel E dann bald nicht mehr sein werden.
Ist dann die, und da wechseln wir im Endeffekt den Untergrund, die Extreme E, die ja jetzt in die zweite Saison geht, vielleicht nicht sogar für Hersteller interessanter, Tobi?
Würde ich nicht sagen, nee. Die Extreme E ist sehr gut im Marketing, also da muss man auch wirklich den Hut vorziehen. Die haben sich wirklich stark in ihrem ersten Jahr positioniert und ich habe in den letzten Jahren wirklich keine Meisterschaft gesehen, die in so kurzer Zeit so viel Aufmerksamkeit generieren konnte. Unter anderem, weil die halt Namen angezogen haben, wie Nico Rosberg, der ein Team einsetzt, und Lewis Hamilton, der da ein Team einsetzt. Letztendlich ist die Extreme E technologisch aber noch irrelevanter als die Formel E. Da kann man seinen Antriebsstrang nämlich nicht entwickeln und man kann auch sein Chassis nicht entwickeln und man kann auch seine Batterie nicht entwickeln. Die Extreme E hat den Vorteil, dass sie sehr günstig ist und die Extreme E hat den Vorteil, dass sie einen fürs erste Jahr wirklich starken Marketingwert hervorrufen konnte. Aber es wird sich zeigen, ob das auch in 2 Jahren noch so sein wird und ob die Extreme E ihren Schwung, den sie aufgebaut hat, mehr oder weniger, würde ich sagen, aufrechterhalten kann. Ich würde in der Extreme E noch nicht unbedingt die Zukunft vom Elektromotorsport sehen, wenngleich das eine Serie ist, die auch von Alejandro Agag gegründet wurde. Ne? Der ist so der Tausendsasser des Elektromotorsports inzwischen. Der macht einfach alles, der Bub. Hat die Formel E gegründet und hat dann irgendwann abgedankt, hat einem anderen die Geschäftsführung überlassen. Ist jetzt nur noch in Anführungszeichen Vorstandsvorsitzender der Formel E und hat sich mit seinen neu geschaffenen Zeitkapazitäten dann auf die Gründung der Extreme E fokussiert. Das, was bei der Extreme E sehr spannend wird, ist die geplante Wasserstoffklasse ab 2024. Da wird dann alles technologisch gleich bleiben. Die Antriebsstränge bleiben wie bei den batterieelektrischen Extreme E-Autos und die Chassis bleiben unverändert. Die Batterie wird aber durch eine Brennstoffzelle ausgetauscht. Und das könnte dann doch wieder relevant werden für Hersteller, die sich auf dem Wasserstoffmarkt positionieren wollen. Wenn wir nur über batterieelektrische Rennserien nachdenken, ist die Extreme E auf keinen Fall in der Nähe der Formel E.
Ich glaube auch, dass die Extreme E eine reine Privatserie ist. Am Ende des Tages ist es eine Serie, in der Influencer oder berühmte Persönlichkeiten die Möglichkeit haben, auf Probleme aufmerksam zu machen. Also die Extreme E ist eigentlich der gelebte Klimaprotest mit Motorsport vereint, weil man möchte mit diesen hochkarätigen Namen, die dort fahren und die aber auch diese Message verbreiten, dass man ja in Orte geht, um darauf aufmerksam zu machen, wie schlimm es eigentlich um diese Orte bestellt ist. Ja, also es ist ja ein hehrer Zweck, der dahinter steht. Man kann ein bisschen darüber streiten, ob man dann in diesen Gebieten auch wirklich Rennen fahren muss oder eine Rallye fahren muss. Aber wenn man sich darauf einlässt und die Message dahinter wahrnimmt und ernst nimmt, dann ist das schon eine gute Sache. Ja, aber man darf sich natürlich nicht davon lösen, dass das eine reine PR-Serie ist, die jetzt keinen, also ich finde, die Extreme E hat keinen wirklichen Wert. Außer halt genau das, ne, dass halt Rosberg, Hamilton, Button und so weiter, also arrivierte Namen im Motorsport, gemeinsam mit dem, also man muss wirklich sagen, Alejandro Agag ist wahrscheinlich einer der klügsten und besten Geschäftsmänner im Motorsport aller Zeiten. Also das ist extrem gut, was er macht. ich schaue sie mir gerne an. Ich finde die Message dahinter gut, aber ja, Wasserstoff, darüber kann man, glaube ich, dann diskutieren. Also ob das dann irgendwann auch da ein wichtiges Thema werden kann, um das weltweit quasi schon mal so ein bisschen zu promoten. Aber wir merken ja selber, die Extreme E kommt im Mainstream null vor. Also wenn du jetzt Leute fragst, welche Rallye-Serie kennst du oder welchen Rallye-Fahrer kennst du, da kennt man vielleicht noch, neben Sebastian Loeb kennt man vielleicht noch
Carlos Sainz Senior, ja.
Carlos Sainz Senior. Der
Sebastian Ogier, ne?
Ja. Ja, gut, aber ne, die meisten haben vielleicht nochmal, genau. Ihr Kind hat Colin McRae Rally gespielt oder sowas auf der Playstation. So. Aber es wird jetzt keiner auf die Idee kommen zu sagen, ja, die Extreme E, die ist es. So, ne, da fährt, keine Ahnung, wer auch immer da fährt, weiß ich nicht. Aber das ist halt, ne,
schwierig. Das ist es. Ja, es ist am Ende Storytelling. Und nicht nur in der Extreme E, sondern eigentlich ist Storytelling auch das große Schlagwort im Motorsport allgemein. Wenn wir mal komplett wegblicken von technologischer Relevanz, dann hat der Motorsport ganz viel Storytelling-Wert. Das nutzt die Formel 1 super aus seit dem Netflix-Deal mit Drive to Survive. Es gibt kein besseres Storytelling im Motorsport als Drive to Survive. Absolut. Und das Gleiche versuchen eben auch andere Meisterschaften. Die Extreme E versucht, ihre Geschichte von der Klimakrise zu erzählen und wie Motorsport dagegen agieren kann. Die Formel E tut das auch und fügt da noch technologische Relevanz hinzu. Technologische Relevanz ist ein bisschen in die Hose gegangen in den letzten Jahren, weil die großen Hersteller eben alle Batterien entwickeln wollten oder es aber nicht bekommen haben. Die bekommen immerhin diejenigen, die noch dabei sein werden, mit der nächsten Fahrzeuggeneration. Die soll dann Ende diesen Jahres an den Start gehen mit Gen 3, heißt das Auto dann einfach, weil es die dritte Fahrzeugausgabe eben ist. Die bekommen dann immerhin Schnellladestopps. Das wird nochmal ganz spannend, dann haben wir nicht mehr Boxenstopps zum Auto wechseln, sondern zum Schnellladen und Aufladen. Da wird es einen technologischen Fortschritt geben, aber eben, man kann nicht die Geschichte erzählen von, wir haben die beste Batterie entwickelt, was Hersteller aber sehr interessieren würde, wenn sie sich auf der Straße gegenüber ihren Marktkonkurrenten durchsetzen wollen.
Ja, und im Endeffekt machen wir da erstmal den Strich drunter, machen ein Fazit, aber bevor wir das Fazit machen, hören wir die Verantwortlichen selber, der Teamchef des Mercedes HQ Formel E-Team, Ian James.
Ja, meiner Meinung nach, Formel E bietet eine einzigartige Plattform für Mercedes an. Nicht nur das Thema Elektromobilität, klar, wir rennen jetzt voll elektrisch um die Welt. Das ist natürlich ein großes Thema. Aber das andere USP ist, dass wir auch mitten in der Stadt die Rennen durchführen. Bedeutet, dass wir andere Zielgruppen erreichen, eine sehr junge Zielgruppe. Das ist für uns natürlich interessant. Wir haben die Gelegenheit, diese Fans, diese neue Fans hoffentlich zu gewinnen und dann ein bisschen über Themen, nicht nur rund ums Motorsport, sondern auch Nachhaltigkeit und andere wichtige Themen dann zu sprechen. So, und am Ende des Tages macht auch sehr viel Spaß.
Und Thomas Lautenbach von Porsche.
Für mich geht es primär mal darum, dafür zu sorgen, dass der Motorsport auch in 5 und 10 Jahren für Porsche noch so eine signifikante und wichtige Rolle spielt. So, wie wollen wir das tun? Das geht meiner Meinung nach nur darüber, dass wir eben diese sogenannte Motorsportpyramide, die ich eben so ein bisschen beschrieben habe, also vom Breitensport bis hoch in den Spitzensport, dass wir diese aufrechterhalten. Und das natürlich nicht nur bei dem, was wir bisher schon gemacht haben, also ich referenziere jetzt mal auf die konventionellen Antriebe, sondern ein klares Commitment, dass wir das Thema Elektrifizierung im Motorsport weiter ausbauen, beziehungsweise auch aufbauen. Wir haben heute Elektrifizierung im Spitzensport, ich nenne jetzt mal die Formula E. Das ist eigentlich auch nur eine Serie, die es da bisher gibt in diesem Format oder auf diesem Niveau. Und die Aufgabe oder eine der wichtigen Aufgaben wird für uns natürlich sein, die Elektrifizierung auch in den Kunden- und den Breitensport zu bringen. Ich glaube, es ist essentiell wichtig für eine Motorsportabteilung eines OEMs, um die Relevanz zu erhalten, müssen wir uns ein Stück weit auch an dem ausrichten, was bei uns auf der Straße passiert. Und das heißt ganz klar, wir werden die Elektrifizierung pushen. Und das heißt jetzt auch nicht, wird es morgen überhaupt noch Verbrenner geben? Ja, selbstverständlich, die wird es noch viele Jahre geben. Jetzt geht es erst einmal darum, die Elektrifizierung überhaupt aufzubauen. Und dann werden wir sehen, inwieweit das ein Ersatz ist oder ein Replacement oder inwieweit das nebeneinander besteht. Eines ist klar, für die nächsten Jahre werden wir hoffentlich beides sehen. Und davon bin ich auch sehr überzeugt.
Ja, und im Endeffekt lautet unser Fazit dazu, nachdem wir die beiden Verantwortlichen davon von Porsche und von Mercedes gehört haben, im Endeffekt, der Stein rollt aktuell, also es geht in die richtige Richtung, in der Formel E gerade erst recht, in der Extreme E ist es ja immer noch so ein Thema, wie gesagt, wir haben gehört, PR-Maßnahme sowieso, allein mit dem Schiff, mit dem man fährt, also man nimmt nicht das Flugzeug, sondern eben das Schiff.
Aber man muss natürlich sagen, aber auch nur, ja. Sorry, da muss ich reingrätschen, aber auch nur für den Transport der Autos. Also ich dachte am Anfang, wow, die wollen jetzt ihre Fahrer, Jenson Button hat ein Rennen bestritten und Sebastian Loeb, Carlos Sainz Senior, Jutta Kleinschmidt, alles große Rallye-Namen, die wollen die auf einem Schiff einsperren für ein paar Wochen, um sie zum nächsten Rennen zu fahren. Nee, die fliegen dann doch mit dem Flugzeug.
Ja, zumindest geht's, versucht man da mit dem Schiff alles zu managen, aber
Deswegen sage ich auch immer grüner Anstrich, weil es nicht komplett grün ist, nicht durchgehend super ökologisch. Das kann Motorsport wahrscheinlich auch nie sein. Da müssen wir gleich auf jeden Fall nochmal drüber reden, ob das überhaupt möglich ist, dass Motorsport komplett klimaneutral agiert. Mhm. Aber mich stört bei der Extreme E wirklich immer, dass die grüner tun, als sie sind.
Also muss man denen da quasi auch immer noch ein bisschen Zeit geben, dass es quasi über die Jahre verbessert.
Überhaupt.
Dass man sich da über die Jahre verbessert.
Überhaupt. Und auch im ganzen Elektromotorsport allgemein. Also das Ding ist noch ganz jung und ganz neu. Und die erste Elektrorennserie auf FIA-Niveau, die gibt es halt nun mal erst seit 8 Jahren. Klar, wenn man so streng rangehen möchte, dann waren auch die ersten Autos der Welt Elektroautos. Und das will ich auch nicht bestreiten, das geht immer so ein bisschen unter. So, die ersten Rennautos waren Elektroautos, das der erste Wagen, der über 100 km/h fuhr, war ein Elektroauto. Und dann wurden Verbrenner allerdings relevanter, weil man es einfach geschafft hat, ein Tankstellennetz aufzubauen, statt einem Ladenetz. Deswegen fuhren dann in den letzten 100 Jahren alle mit Verbrennermotoren. Und im Motorsport gibt's halt Elektropower im größeren Stil erst seit knapp einem Jahrzehnt. Deswegen, wie du richtig sagst, Luca, das braucht einfach noch Zeit und die Zeit würde ich dem Elektromotorsport auch geben und dann gucken wir mal, wo das hinführt.
Aber die Akzeptanz steigt und die Akzeptanz auf der Straße findet man wieder und das dann je nachdem auch auf oder an der Strecke vor dem Fernseher und auch vor eurem Podcast, den man dann immer wieder hören kann in eurem Podcatcher eurer Wahl, nämlich an die Zuhörerinnen und Zuhörer. Wir machen hier bei meinsportpodcast.de mit dem Starting Grid Podcast, der Formel 1 Podcast auf meinsportpodcast.de und mit dem GT Talk, der GT und Langstrecken Podcast auf meinsportpodcast.de. Eine kurze Pause und dann geht's weiter mit der Formel 1. E-Fuel und Klimaneutralität schreibt man sich dort riesig auf die Fahne. Ob das Ganze realistisch ist oder dann doch eher ein Marketing-Gag, das finden wir raus. Wie gesagt, kurze Pause und bis dahin. Zurück aus der Pause hier beim GT-Talk auf meinsportpodcast.de und beim Starting Grid Podcast, der Formel 1 Podcast auf meinsportpodcast.de und mit dem eFormel.de Podcast, nämlich dem E-Pod. Und wir sprechen über die Formel 1 und über die E-Fuel-Sache, Klimaneutralität, schreibt man sich da riesengroß. Was hat man denn vor, Kevin, in der Formel 1? Du hast schon angesprochen, 2026 ganz neues Motorenreglement, seit 2014 ja schon die Hybridantriebe in den Fahrzeugen vertreten. Was kommt oder was hat man denn da vor bei der Formel 1, um da im Endeffekt sich in Richtung Klimaneutralität und auch klimaschützend zumindest dort zu positionieren?
Ja, man möchte bis 2030 einen Carbonabdruck von null haben. So, das ist erstmal das. Also ein Net Zero Carbon Footprint bis 2030, was ich sehr ambitioniert finde, weil da schon eine Menge gemacht werden muss, damit das funktioniert. Also wenn wir ehrlich sind, ist das ein sehr hochgestecktes Ziel, aber vielleicht musst du dir halt heutzutage diese Ziele bewusst sehr hoch stecken. Ne? Also das Ganze beginnt mit den E-Fuels, du hast sie gerade schon angesprochen. Das soll halt ein weiterer Bonus zu dem Motor sein, der ja unter 50% thermale Missenergie sozusagen ausschießt. Also es ist ein sehr, sehr gut ausgebauter, sehr gut entwickelter Hybridmotor. Und man möchte jetzt halt diesen synthetischen Kraftstoff herstellen, der halt dafür sorgt, dass man quasi grundsätzlich autark diese Serie fahren kann. Ja, also das soll halt komplett ohne fossile Brennstoffe laufen. Jetzt aktuell ist es ja so, dass man zu Beginn dieser Saison den Kraftstoff umgestellt hat von E5-Benzin zu E10-Benzin, also so wie es Leute wie ihr da draußen, die ein Auto fahren, wenn ihr die mit E10 tankt, dann ist es, also es ist immer noch nicht vergleichbar mit dem Sprit, den wir in unseren Autos haben. Aber es kommt dem schon etwas näher und in den nächsten Jahren möchte man halt zu einem kompletten synthetischen Kraftstoff hinkommen. Das braucht aber noch sehr viel Entwicklungsarbeit tatsächlich und das braucht auch die Unterstützung der Hersteller. Man hat ja mit Aramco, dem weltweit größten Einzelunternehmen der Weltverschmutzer sozusagen, einen Deal gemacht, die dabei helfen soll, dass das funktioniert. Also man arbeitet ja generell innerhalb der Teams ja mit den verschiedenen Mineralölherstellern zusammen. Bei Ferrari ist das zum Beispiel Shell, bei Mercedes ist es Petronas viele verschiedene weitere. Ich glaube, bei Red Bull ist es Mobil 1 oder sowas, keine Ahnung, Esso.
Genau.
Mit Aramco möchte man einen Entwicklungsschritt gehen, die Synergie nutzen, die man dort offensichtlich irgendwie hinbekommen kann, dass man in der Entwicklungsabteilung von Aramco gemeinsam mit der Formel 1 diesen Schritt weitergehen kann. Wenn wir das jetzt einfach nur mal rein aus dieser Sicht sehen, ist es durchaus klug, einen der größten Mineralölhersteller der Welt da an seiner Seite zu haben. Also muss es jetzt nicht nur so negativ sehen. Wenn man es halt ein bisschen positiv sehen will, dann ist das der Schritt, das positiv zu sehen. Bin gespannt, wo es in den nächsten Jahren hingeht, denn die Formel 2 testet das in dieser Saison schon. Also es ist eine Rahmenserie, die letzte Station vor der Formel 1 für Nachwuchsrennfahrer eigentlich, die fahren in dieser Saison schon mit synthetischen Kraftstoffen. Also erneut ist es wie bei den 18 Zoll Niederquerschnittsreifen, die jetzt diese Saison in die Formel 1 kommen, ist die Formel 2 wieder der Testballon dafür. So, und wenn das jetzt natürlich auf dieser kleinen Ebene gut funktioniert, dann kann es natürlich sein, dass wir vielleicht schon recht bald die E-Fuels oder synthetische Kraftstoffe in der Formel 1 haben. Aber das muss man beobachten. Das ist auf jeden Fall ein Weg, den man gehen möchte. Dann möchte man den Abfall reduzieren und man möchte im Grunde genommen keinen Abfall haben auf der Strecke und neben der Strecke. So, und wer schon mal in Spa war zum Beispiel, verschiedenen anderen Strecken, wo es Wildgelände gibt, wo man sitzen kann, dann wisst ihr, wie es aussieht nach so einem Rennen manchmal. Ne? Also da ist jeder Einzelne gefragt, auch jeder Fan, seinen Müll mitzunehmen. Also letztes Jahr nach dem Rennen in Spa gab es ja dramatische Bilder von der Camel Straight. die wirklich zersetzt war mit Müll. Also es hatte schon teilweise wirklich, als ob da der Campingplatz gewesen wäre, dabei war es die Tribüne, also oder der Hang, auf den die Leute gerne Formel 1 gesehen hätten. Mhm. Die Formel 1 selber möchte halt auf Wasserflaschen verzichten im Paddock. Ich glaube, letztes Jahr war es auch so, dass es keine Plastikwasserflaschen mehr gab zum Beispiel, sondern dass man seine mitnehmbare Wasserflasche an vielen Stellen auffüllen konnte zum Beispiel, dass man auch diese Badges für Medien und sowas und für Fahrer und Teams wurden aus Flaschen recycelt dann gemacht und so. Also so kleinere Sachen, die man halt versucht, innerhalb der Formel 1 auch zu lösen. Also den Müll einfach grundsätzlich zu verhindern und am besten auch komplett auszuschließen. Dann arbeitet man in der Heimat, also im Headquarter der Formel 1, ich glaube in London ist das, versucht man auch CO2-neutral zu arbeiten und versucht da möglichst alle Wege und Schritte so klimaneutral wie möglich zu halten. Das hat dann allerdings tatsächlich weniger mit der Rennserie zu tun. Also ich glaube, der Weg hin zur neuen Motorengeneration 2026, gepaart mit den E-Fuels, das ist im Grunde genommen das, was auf der Strecke und für den Otto-Normalverbraucher das erkennbarste Zeichen sein wird für die Formel 1, ob sie in Richtung Klimaneutralität den Schritt gehen kann, den sie gerne gehen will.
Das war ein interessanter Einwand in dem Sinne mit dem Thema Fans in Spa. Ich meine, aus meiner Sicht ist Spa vergleichbar mit der Formel 1 beim 24-Stunden-Rennen von Nürburgring. Wenn man sich da die letzten Jahre die Bilder am Montag oder am Dienstag nach dem Rennen gesehen hat, da lagen ebenfalls bergeweise an Müll, wenn nicht sogar teilweise ganze Wohneinrichtungen dort standen an der Strecke. Das hat man aber dann geändert im Jahr 2019. Da hat man den Riegel vorgeschoben, hat gesagt, wenn ihr euren Müll nicht selber aufräumt, kriegt ihr eine richtig dicke Strafe. Klar, das ist jetzt extrem promoterabhängig bei der Formel 1, aber wäre das nicht quasi auch ein Schritt, zumindest dafür zu sorgen und auch den Fan oder die Fans generell in die Verantwortung zu ziehen, nach dem Motto, ihr müsst quasi respektvoll auch mit der Strecke, wo wir hier fahren, umgehen?
Gut, das muss man tatsächlich bei den Promotern irgendwie versuchen hinzubekommen, da, ob man so eine Art Müllpfand nimmt, also im Zweifel halt wirklich nochmal einen Aufschlag zahlen muss aufs Ticket, den man dann dort vor Ort entrichtet, der dann auch genau in diese Zwecke gehen soll, ne? Also um die Klimaneutralität zu fördern. Ich glaube nicht, dass die Formel 1 das selber machen kann, weil das einfach dann wirklich zu individuell ist. Aber natürlich musst du Mittel und Wege finden, dass du auch die Fans da sensibilisieren kannst. Ich persönlich denke halt immer, mein Gott, also zu Hause lasse ich den Müll auch nicht rumliegen. Wenn ich dann irgendwann an der Strecke bin, warum fange ich dann da damit an? Also das ist so, das ist ja das Thema Menschen, ne? Da steckst du nicht drin.
Und man kann den Vettel auch nicht immer mit Müllsack und Greifzange bewaffnet über die Tribünen schicken.
Genau.
Der hat auch Besseres zu tun, der Knabe.
Das stimmt, ja.
Ja, genau. Sebastian Vettel als Müllträger oder als Mitarbeitender für den Müll kann man auch nicht immer die ganze Zeit anstellen. Wäre auch, glaube ich, auf Dauer ein bisschen zu teuer. Aber was man umstellen kann, ist der Kalender. Ich meine, wenn man sich den aktuellen Formel-1-Kalender anschaut, 23 Rennen, das wird sowieso kritisiert, ein riesiger Rennkalender, wenn man sich den anschaut, von Bahrain bis nach Saudi-Arabien geht man da quer durch Europa und dann das Finale dann später im Jahr in Abu Dhabi, dann im Dezember, wenn ich mich richtig erinnere.
Dieses Jahr Ende November zum Glück.
Ende November, ja, immer so in dem Bereich Ende November, sogar manchmal im Dezember. Das war auch immer ein riesiges Kriterium, Kalenderumstellung. Warum klappt das denn manchmal in der Formel 1 nicht so, wie man sich das gerne wünscht? Weil ich meine, der berühmteste Umschwung ist zum Beispiel dann oftmals, wenn man nach Kanada fliegt und dort eigentlich nur ein Rennen dann dort fährt, über den großen Teich und dann fliegt man wieder zurück nach Europa. Kann man das nicht irgendwie umstrukturieren, dass man quasi einen ganzen Swing quasi macht, einmal so einen Schwung mit dem Flugzeug rüber, mit allen Autos und dann fliegt man wieder zurück nach Europa und macht da seine Europastation?
Ja, wäre eigentlich wünschenswert und ist auch das, was sich viele Fans, aber auch die Verantwortlichen der Formel 1 und die Teams wünschen. Also die Verantwortlichen der Formel 1 weiß ich jetzt nicht, aber die Teams auf jeden Fall, weil es natürlich eine Riesenbelastung ist, wenn du erst das Rennen in Monaco hast, jetzt ist da noch Baku zwischengeschaltet. Also du hast nochmal so eine kleine Zwischenstation und das wird dann zum Doubleheader, ne? Also Baku und Montreal hintereinander weg. Das ist schon auch sportlich wieder mal. Aber es ist vielleicht ein bisschen besser, weil es quasi auf dem Weg hin dann wenigstens noch ein weiteres Rennen abklappert. Es hat verschiedene Gründe, warum es nicht funktioniert. Also nehmen wir das Beispiel Montreal. Das Problem ist, dass Montreal in der Lage, in der es liegt, zu dem Zeitpunkt, wenn man dann später nach Amerika geht, nämlich man ist ja meistens Ende Oktober in Austin in Texas. Und jetzt ist man ja noch, das muss man natürlich auch noch mit einberechnen, schon im Mai in Miami. So, jetzt könnte man ja eigentlich meinen, warum macht man da nicht einfach Miami und Montreal zusammen? So, das wäre doch ein wunderbarer Schritt, ne? Du machst halt erst Imola, dann, also dieses Jahr ist es ja richtig krass, du fliegst ja von Imola nach Miami und dann von Miami nach Barcelona. So, das Problem ist mit Montreal, es ist ja keine durchgängige Rennstrecke. Die muss ja dann auch teilweise umgebaut werden. Das braucht dann wieder seine Zeit, da muss das wieder passen. Und wenn man dann jetzt auf den späteren Swing im Herbst guckt, da kann es in Montreal halt gut und gerne schon mal schneien. Und Formel 1 im Schnee stelle ich mir witzig vor, aber ich glaube, die Teams wollen es eher nicht. Also wir erinnern uns an den Nürburgring zurück, als sie da vor ein paar Jahren im Oktober, glaube ich, waren sie da.
Genau.
Und wo man ja auch große Angst hatte, dass es schneien würde. Ne? Also klar hätte man von Pirelli vielleicht Reifen mit Spikes gehabt, aber ich glaube nicht, dass es unbedingt wünschenswert gewesen wäre, die Formel 1 im Schnee fahren zu lassen. Das ist tatsächlich ein Problem. In Miami ist das zweite Problem, dass natürlich dieses Hard Rock Stadium, also da wird die Strecke ja quasi drumherum gebaut, ist ja ein Stadion, was genutzt wird innerhalb des Jahres. So, und da gibt es dann Football-Teams, da gibt es dann Fußballmannschaften. Ich glaube, sogar Inter Miami spielt doch, glaube ich, auch in dem Ding. Bin mir aber nicht sicher, oder haben die ein eigenes Stadion? Ich weiß es nicht. Jedenfalls müssen da viele verschiedene Veranstaltungen drumherum gelegt werden. Da ist es dann natürlich so, dass du dich gerade mit den amerikanischen Promotern, glaube ich, nochmal extra abstimmen musst mit großen Konzerten, großen Sportveranstaltungen, die dort stattfinden und dann halt noch die Formel 1 da stattfinden zu lassen, weil die Formel 1 natürlich wieder ganz andere Vorkehrungen braucht, als es dann ein Konzert bräuchte. Ja, also du musst wieder auf ganz viel mehr Sachen achten. Und ja, so kommt eigentlich dann dieser Kalender zustande. Ne? Man könnte ja auch meinen, okay, dann könnte man ja vielleicht, keine Ahnung, Brasilien, Mexiko vorziehen oder sowas. Ne? Man fährt da ja erst gegen Ende des Jahres hin, ja, aber es ist ja südliche Hemisphäre. Das heißt, da ist dann zu dem Zeitpunkt das gute Wetter. Wenn du dann jetzt dahin fährst nach Brasilien, gut, da hätten sie die Strecke jetzt gerade gar nicht fertig, weil das Loch da wahrscheinlich immer noch in Interlagos auf der Strecke ist. Aber ne, wenn du Pech hast, hast du dann ähnlich wie damals in Malaysia, kommst du zu einer Zeit, wo gerade zu viel Regen ist, also Regenzeit quasi. Und das sind so viele verschiedene Faktoren, die aber verbessert werden müssen, weil auch das ein riesiger Einschnitt wäre in die Klimaneutralität oder in die Möglichkeit für die Formel 1 klimaneutral zu sein. Ihr merkt also, es ist auch wichtig, dass der Kalender umgestellt wird. Und das, finde ich, war ein ganz, ganz starkes Statement, da zu versuchen, einen Umschwung hinzubekommen. Weil ich glaube, damit die Formel 1 langfristig relevant sein kann, müssen sie diese Schritte unternehmen. Weil du kannst es irgendwann nicht mehr erklären. Also die Formel 1 ist der größte Motorsport-Zirkus der Welt eigentlich immer noch. Hat eine riesige Fanbase und ein riesiges Interesse und aber auch eine riesige Verantwortung, meiner Meinung nach. Und dem müssen sie in den nächsten Jahren auch weiter gerecht werden.
Wäre da eine, und da kommen wir so ein bisschen direkt wieder auf die Kalenderthematik zu sprechen, ein Rotationssystem interessant? Das versuchen alle aktiv, nämlich die Rallye-Weltmeisterschaft, um da so ein bisschen auch den Promotern entgegenzukommen, dass man quasi ein USA-Rennen zumindest nur einmal im Jahr hat oder sich zumindest dann so abstimmt, dass gewisse Rennen man reduziert, also man wieder von den 23 Rennen zurückgeht auf, ich sage jetzt mal einfach mal, wie es früher war, 16 bis 18 Rennen, auch noch deutlich viele Rennen, die man dann zu sehen bekommt. Oder ist das eher so eine Sache, da kommt man auf keinen Nenner und das will auch die Formel 1 nicht, weil 23 Rennen hört man ja immer gerne von Stefano Domenicali, das wünscht er sich dann doch eigentlich dann noch mehr, anstatt nur 23 Rennen, sondern er will ja eigentlich noch mehr. Also Rotationssystem eher so ein Denken oder dann doch eher unwahrscheinlich, dass es kommen könnte?
Unwahrscheinlich. Also ich denke, der Weg ist jetzt fix, dass es mindestens 23 Rennen sein werden. Das bringt halt das meiste Geld. Und es kann halt nur funktionieren, wenn alle Teams sich quasi sehr vehement dazu äußern und sagen, wir möchten maximal 20 haben. Das Ding ist natürlich, je mehr Rennen du machst, desto mehr Geld ist es auch für die Teams am Ende. Ne? Also es ist zwar mehr Arbeitsleistung, aber es ist eben auch mehr Kohle auf dem Konto danach. Und deswegen glaube ich, das Rotationsprinzip wird durchaus möglich sein. Es muss halt passen in dem Moment für die Formel 1. viele deutsche Fans würden sich dann natürlich wünschen, dass auch ein Deutschland Grand Prix wieder dabei ist, der wegen meiner wieder wie vor ein paar Jahren zwischen Nürburgring und Hockenheimring rotiert. Aber da müssen halt die lokalen Promoter erstens die finanziellen Mittel haben, das zu stemmen. Und dann muss man sich halt überlegen, ist es denn für manche Promoter interessant zu wissen, ich darf nur alle 2 Jahre die Formel 1 austragen. Ne? Wenn du aber weißt, einmal im Jahr ist der Fixpunkt die Formel 1, wir nehmen hier jede Menge Geld ein, weil die Formel 1 ein sehr zuschauerkräftiges Unterfangen ist. Da würde ich gerne mal wissen, wie viele Promoter wirklich Interesse daran haben. Nur, also wenn du überlegst, dass wir 23 Rennen haben, sagen wir mal, davon sind vielleicht 15 fix und die 8 werden dann immer wieder rotiert. So, wie legst du das fest? Also was, welches Rennen rotiert raus, welches Rennen bleibt auf jeden Fall drin? Also ich könnte es mir vorstellen, ich würde es mir wünschen, weil es einfach auch den Kalender frisch hält und ich es schön finde, auch mal ne, sowas wie Portimao oder Mugello mal alle paar Jahre zu sehen, hätte ich nichts gegen. Es muss jetzt nicht dauerhaft sein, aber da ist noch sehr, sehr viel Arbeit zu leisten, kann aber natürlich durchaus auch dafür sorgen, dass man Wege vielleicht noch ein bisschen effektiver nutzen kann, ja.
Auch so ein Thema vielleicht in der Formel E, Tobi, so ein Rotationssystem, um vielleicht auch den Städten so den Druck rauszunehmen, dass man diese Verkehrsbehinderung zumindest dann jedes zweite Jahr hat und vielleicht nicht sogar jedes Jahr?
Vielleicht ist das ein Thema. Ich habe das aber ehrlich gesagt nie so wirklich als Problem gesehen bei den Promotern und bei den Städten, weil die Einschränkungen halt wirklich vergleichsweise kurz sind. Man könnte darüber nachdenken, sicherlich. Ich habe das allerdings nicht als große Diskussion in den letzten Jahren wahrgenommen, muss ich sagen. Ich habe noch eine Frage in Richtung Formel 1 und die gedankliche Rolle rückwärts zur Klimaneutralität. Jetzt haben wir über die Autos gesprochen, die mit nachhaltigen Kraftstoffen angetrieben werden. Und wir haben über Kalenderrestrukturierungsoptionen geredet, wie man klüger reisen kann. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass eine Rennserie, die als Ziel hat, null Emissionen auszustoßen, es wirklich schafft, für keine Emissionen verantwortlich zu sein. Was ist da der Plan, um wirklich dieses Klimaneutralitätslabel zu bekommen?
Keine Ahnung. Weiß ich nicht. Kann ich dir sagen. Ich würde es dir gerne sagen. Ich glaube, dass es nicht zu erreichen ist, weil du hast ja immer Emissionen. Da müsstest du ja quasi eigene Schiffe entwickeln oder eigene Flugzeuge entwickeln, die quasi mit eigenem Kraftstoff und eigenem Personal und eigenem ja, also du merkst selber, ne? Also das ist mit den Mitteln, die Welt hat, bis 2030 meiner Meinung nach nicht zu leisten. Und das Ziel stecken sie sich hoch, sie werden es aber irgendwann reduzieren müssen. Oder es wird einfach, wie es so häufig ist, unter den Teppich gekehrt. Wovon ich jetzt mal eher ausgehen werde, dass das passiert. Oder man macht das Ziel länger. Man sagt dann, ja, machen wir bis 2040, das muss dann auch noch reichen. Weil, und da sind wir bei einem ganz anderen Thema ja auch noch, Ingo, das verzahnt sich dann irgendwie, was du angesprochen hast, Tobi. Muss so eine Serie das überhaupt leisten? Ne? Also verlangt man von der Formel 1 nicht ein bisschen viel in dieser Hinsicht? Weil wenn du weltweit agierst, dann kannst du nicht klimaneutral sein. Das funktioniert einfach zum jetzigen Zeitpunkt nicht. Und mit den Krisen, die wir jetzt erlebt haben in den letzten Jahren, ob das jetzt eine Corona-Pandemie ist oder ob das Krieg irgendwo in Europa ist, macht die Mittel nicht größer, ne? Und meiner Meinung nach ist das für die Formel 1 ein Ziel, was wahrscheinlich gar nicht zu erreichen ist, nein.
Gut, da könnte man wieder kompensieren und sagen, man holt sich Klimaausgleichspakete in Form von solchen Zertifikaten, aber das wäre eher Schwindelerei,
natürlich
dazu sagen. Ne?
Das ist wie, wenn ich einen Inlandsflug mache und sage, ja, ich zahle jetzt den Klimaausgleich. Also von der einen Tasche in die nächste.
Das wollte ich nämlich gerade auch sagen. Die Formel E macht das nämlich auch. Die sagen auch, wir sind seit 2020 oder 2021 klimaneutral und die Formel E emittiert zwar beim Fahren nichts, also das ist dann tatsächlich der große Vorteil, aber durch die ganzen Reisen kommen dann halt doch knapp 20.000 Tonnen CO2-äquivalente Treibhausgasemissionen pro Jahr zustande oder pro Saison vielmehr zustande. Und diese 20.000 Tonnen, die gleicht die Formel E halt aus mit dem Kauf von Klimazertifikaten und finanziert dann den Bau von Windparks in Argentinien und Biogasanlagen in China und in anderen südostasiatischen Ländern gibt es Projekte. Malaysia ist mit dabei, die USA, Marokko, da gibt es viel Sonne, da entwickeln die Solarparks mit oder steuern zumindest Finanzierungshilfen bei. Auf die Art und Weise sagt die Formel E, sie ist klimaneutral, aber de facto sind es halt immer noch in der letzten Saison 19.600 Tonnen CO2-äquivalente Emissionen, das habe ich gerade nochmal nachgeschlagen, die die Formel E verursacht hat. Das größte Ding ist tatsächlich immer Emissionen einsparen, ne? Also man kann sich so viele Zertifikate kaufen, wie man möchte. Aber wenn man in Richtung einer ökologischen Rennserie schreiten möchte, dann ist eigentlich Schritt 2 dieser Handel mit Emissionszertifikaten und Schritt 1 Emissionen einsparen.
Ja. Also ist das eher ein Thema, wie schon im ersten Teil erwähnt, der Transport. Gibt es eine schöne Auflistung von der ARD Sportschau mit einem Vergleich tatsächlich der Fußball-Weltmeisterschaft im Jahr 2018 und der Formel-1-Saison. Und da machen die Autos im Endeffekt nicht viel aus. Und natürlich Transport ein riesiges Thema und deshalb wichtig ist es Kalenderrestrukturierung. Aber aus Sicht der Formel 1 will man ja nicht, und das steckt man im Riesendilemma, keine Rennen einsparen, nicht vielleicht ein mögliches oder ein nötiges Rotationssystem zu machen, um zumindest vielleicht Rennen zu reduzieren, aber dafür keine Sportstätten quasi einzusparen und dadurch im Endeffekt ja auch einen belebteren Kalender zu haben. Wären da nicht in dem Sinne auch die Teams in der Verantwortung zu ziehen oder ist das nicht ein Teaminteresse? Weil ich meine, riesige Sponsoren hängen ja auch in den Teams rein. Überlegen wir mal Mercedes, Red Bull oder auch bei Ferrari. Ich meine, das bleibt ja auch irgendwo an einem Team haften und man möchte sich natürlich auch marketingtechnisch so hinterstellen. Oder ist man bisher mit dem Ziel 2030 zumindest sehr zufrieden, Kevin?
Naja, man hat sich da mit involviert, man hat diesen Vertrag mit unterschrieben und möchte diesen Weg mitgehen. Das sieht ja nach außen erstmal gut aus. Also ich denke, aus rein politischer Sicht ist das doch super, was die Teams machen. Also du machst den Pledge und sagst, ja, wir möchten das schaffen und hängst dich da rein. Und wenn es dann nicht klappt, dann sind es die anderen gewesen. Oder dann klappt es halt nicht. Also das ist halt, glaube ich, einfach jetzt auch ein Zeitgeist, der sich da durchsetzt, auch bei den Formel-1-Teams zu sagen, okay, wir möchten das gerne schaffen, aber wie ich gerade schon gesagt habe, für die Teams gibt es einerseits natürlich den Anreiz, weniger Rennen zu haben für die MitarbeiterInnen, auf der anderen Seite allerdings auch mehr Geld zu verdienen. Ne? Da werden die Sponsoren natürlich auch sagen, ja, wieso? Dann sehen wir uns bei 23 Rennen, sieht man dann wegen meiner Hublot auf dem Ferrari stehen, wenn wir vorne mitfahren. Also da sind die natürlich auch und sagen dann, ja gut, aber wir zahlen euch ja auch mehr für mehr Rennen. Also das ist halt das ist halt die Krux, ne? Und diese Abhängigkeit, in der Formel-1-Teams natürlich auch stehen von Sponsoren und von Geldgebern. So, und du kannst es natürlich einerseits machen mit Oligarchen, das geht aber dann aktuell immer noch in die Hose aus mehreren Gründen. Oder du machst es halt mit mehreren Sponsoren, aber die haben natürlich auch ein Interesse. Und das ist halt der Unterschied zwischen Formel 1 und Formel E. Die Formel 1 wird halt gesehen, ohne böse sein zu wollen, der Formel E gegenüber. Mhm. Aber die Formel 1, die kommt halt trotzdem auch in Tageszeitungen mal vor. Also ich habe, glaube ich, noch nie in meiner Tageszeitung hier in Bonn ein Bild von der Formel E gesehen. Aber von der Formel 1 hast du halt letztes Jahr bei diesem WM-Kampf zwischen Verstappen und Hamilton immer mal wieder ein Formel 1-Auto gesehen. Ja, und wenn es halt der Verstappen auf dem Hamilton in Monza war. Und das ist halt der Vorteil, den die Formel 1 dann hat.
Ja, und da will man natürlich riesig Vorreiterrolle spielen, die ja nicht zu Unrecht ist. Unser Fazit quasi zur Formel 1, man steuert ebenfalls wie die Formel E in die richtige Richtung, aber nur die Umsetzung bis und ob man das schafft bis 2030, wie Kevin Scheuren schon erwähnt hat von Starting Grid, wird wahrscheinlich ziemlich schwierig, wenn nicht sogar unmöglich sein. Aber die Frage ist natürlich, ob die Formel 1 sowas, ob man da zumindest das Ziel überhaupt ja haben möchte, eigentlich klimaneutral zu sein, weil so ganz ist es ja schwierig, eine Motorsportserie als klimaneutral zu verkaufen, weil was hinten rauskommt, muss ja auch irgendwo reingehen quasi in die Umwelt und das ist dann eben so. Und das ist unser Fazit quasi zur Formel 1. Wir wechseln als, und jetzt quasi zu meiner Thematik, GT und Langstrecke. Quasi ein Vorreiter, der so ein bisschen zumindest deutlich hinter der Formel 1 steht. Nämlich was das angeht. Man fährt schon seit, ja, gutmals mehr 11 Jahren mit Hybridantrieben in Le Mans, in Daytona und eigentlich verteilt über die ganze Welt mit der WEC, mit sämtlichen Langstreckenserien und auch in der GT-Meisterschaften versucht man da viel zu machen, was die Ansätze sind und wie das Ganze aussieht und warum Reifen gerade so ein riesiges Thema sind. Das klären wir gleich nach einer kurzen Pause hier bei unserem GT-Talk-Thema mit dem Starting Grid Formel 1 Podcast von Kevin Scheuren auf meinsportpodcast.de und mit dem E-Pod von Tobias Blum. Hier. Dann gleich nach der kurzen Pause weiter.
Ja, und jetzt haben wir die Formel E beleuchtet und wir haben die Formel 1 beleuchtet und die haben ja beide irgendeine Art von Elektroanteil, bei der Formel E zu 100%, bei der Formel 1 in einem kleineren Prozentrahmen, aber trotzdem merkbar und spürbar. Und ganz außen vor gelassen haben wir die großen Hybridvorreiter, die da seit einigen Jahren in den Langstreckenserien vertreten sind. Allen voran natürlich der WEC mit den großen LMP1-Projekten, wo schon deutlich bevor die Formel E überhaupt mal an den Start gegangen ist, die ersten Teams mit Elektro- und Power- und Hybridsystemen sich duelliert haben. Luca, du bist unser Mann für alles, was die Langstrecke angeht. Fass doch mal, falls du das schaffen kannst, die letzten 10 Jahre zusammen. Was ist da auf dem Hybridmarkt der Langstrecke so passiert?
Ja, es ist super viel passiert. Man ist rausgegangen von dieser Diesel-Generation. Da war ja Audi ein Riesenvorreiter. Diesel-Power mit dem R18, die man da gemacht hat und mit dem R10, die man da gemacht hat in Le Mans, riesige Sieger eingefahren hat. Da hat man auch richtig Geld in die Hand genommen. Da hat dieses Projekt auch nach Wissensstand ja nicht viel anders gekostet wie ein Formel-1-Engagement. Also für die Le Mans-Saison, da muss man auch überlegen, das war noch vor der Zeit der WEC. Also da ist man noch in der American Le Mans Series und in der European Le Mans Series noch rumgefahren. Also quasi nicht, da ging es nicht mal um eine wirkliche Weltmeisterschaftstitel. Also im Endeffekt total irrelevant, was zumindest die Serien anging. Aber man ging dann vom Diesel auf die Hybridantriebe. Dann kam die Gründung 2012 mit der WEC. Man geht jetzt auch in die 10. Saison dann rein mit der Weltmeisterschaft der Langstrecke, die ja wieder auferlebt worden ist 2012. Und dann kamen die großen Hersteller. Dann kamen Audi und dann kamen auch Toyota und irgendwann kam auch Porsche. Und die haben sich dann in dieser großen Hybrid-Serie dann mit der LMP1 duelliert. Und das hat auch ein riesigen Budget mit sich gezogen. Ich meine, die Hybridautos, riesige Speeds, die sie ja gemacht haben, haben Rundenrekorde eingefahren bis zum geht nicht mehr. Da muss man überlegen, die Runde damals in Le Mans von Kamui Kobayashi, immer noch unglaublich. Also wer sich die auf YouTube nochmal anschauen möchte, immer wieder gerne. Also eine super Zeit, die er damals hingelegt hat. Und es waren auch spannende Rennen. Es waren sparsame Rennen, aber auch Rennen, die natürlich auch geplagt waren von technischer Weiterentwicklung. Da ist man auch viel, auch technischerseits unterschiedliche Wege gegangen, gerade mit den Kilojoules. Da war Porsche ziemlicher Vorreiter mit sehr viel Kilojoule, die man damals gefahren hat, mit sehr viel Leistung, die man da abrufen konnte mit dem Hybrid. Und das war die Zeit im Endeffekt. Und dieser LMP1-Hybrid-Serie ist so ein bisschen die Luft rausgegangen, wie dann der Dieselskandal im Jahr 2015, 2016 kam, mit dann dem folgenden Ausstieg von Porsche und danach dann das Jahr der Ausstieg von Audi. Und dann war Riesenflaute, Toyota war nur noch da und dann hieß es eigentlich nur noch, ja, das erschwächte Toyota-Team, das bis zu dem Zeitpunkt nicht einen Le Mans-Sieg an den Start gebracht hat, obwohl man dann doch immer sehr nah beieinander war, aber es dann technisch oder auch renntechnisch teilweise nicht geklappt hat. Ja, dann war es 2018 dann der Fall, dass man dort dann den Sieg in Le Mans geholt hat, auch dann später dann auch mit Fernando Alonso. Ja, und jetzt kam man in der letzten Saison dann mit dem neuen Reglement dabei, die Hypercars. Und das wird ein riesiges Thema, die Hypercars, Toyota auch wieder dabei. aber auch wieder Riesenhersteller wie Porsche, Audi, BMW und was dazugehört, auch der amerikanische Hersteller Glickenhaus, der in klein Serie produziert, macht sich an das Projekt ran und versucht da mitzuwirken. Die Hypercars rücken wieder so ein bisschen in Richtung mehr des eigentlichen Serienautos hinzu und locken dadurch die Hersteller so ein bisschen an. Es gibt dabei zwei Versionen, nämlich die LMH-Autos, die nach dem WEC-Reglement agieren. Also da bauen die Hersteller ihr Auto quasi komplett selber auf und die IMSA-Version davon, nämlich die LMDH, wie sie gern genannt wird, dann in Amerika nächstes Jahr die GTPs. Dort gehen die Hersteller, wie zum Beispiel ein BMW oder ein Cadillac, zu einem Chassishersteller, Dallara zum Beispiel, und die bauen dann das Auto für dich und bauen, und BMW oder Cadillac, die sich bei Dallara dann bedienen werden, bauen dann nur noch die Antriebsstränge, und selbst die sind standardmäßig zum Beispiel das Hybridsystem. Spart einerseits Kosten, aber auch zum Beispiel die LMDH-Autos können verkauft werden. Und das ist ein riesiger Aspekt, gerade wenn wir überlegen, die Formel 1 will sich rentabel machen und das will die WEC oder generell die Langstreckenserien auch. Denn Hersteller, und das ist ein Riesenvorteil, zum Beispiel der GT3, dort verkauft man eben Autos, die von der Stange sind, die man so quasi vorbereitet, und ein Team kann das so einsetzen. Und das ist ein riesiger Vorteil. Also die Hybrid-Serie in der Langstrecke quasi schon seit eh und je, also seit 10 Jahren schon dabei. Also in dem Sinne nichts Neues.
Also verstehe ich das richtig? Ich denke noch so ein bisschen an die Formel E, die wir vorhin besprochen haben, wo ich erzählt habe, die Hersteller gehen raus, weil sie nicht Batterien entwickeln dürfen. Ist das so ein Magnet, der die Konstrukteure in Richtung der hybridgetriebenen Langstreckenserien treibt, weil sie da unter anderem Batterien entwickeln dürfen?
Ja, zumindest was die LMH angeht, also die das Reglement, was eben unter der FIA WEC steht. Dort ist es freigestellt, quasi seine eigenen Elektroantrieb da zu bauen. Natürlich ist es ein riesen Kostenapparat. Das wird sich in den nächsten Jahren zeigen, ob der sich durchsetzen wird. Da wird sich dann auch die Frage stellen können, die amerikanischen, also die Autos, die nach amerikanischen Reglement gebaut werden, überhaupt in Le Mans einen Sieg einfahren, weil das ist auch noch so ein großer politisches Thema. Der ACO möchte eigentlich seine Reglement-Autos siegen sehen und nicht die aus Amerika. Aber das wird sich eben noch einen anderen Zeitpunkt stellen. Klar, es ist ein riesiger es ist ein riesiges Prestigeobjekt. Ich meine, Toyota hat auch in den letzten Jahren, oder auch Porsche hat extrem geworben, wenn man die 24 Stunden von Le Mans gewonnen hat, eben auf ihren Produkten oder auf Werbezeitschriften oder auf Werbung eben hinzuschreiben, man hat in Le Mans gewonnen, und dadurch natürlich auch marketingtechnisch einen extremen Einschlag erreicht, und den man natürlich kennt, denn Le Mans ist eben das prestigeträchtigste Langstreckenrennen, das man so kennt. Weit vor dem 24-Stunden-Rennen vom Nürburgring und auch weit vor dem 24-Stunden-Rennen von Spa.
Jetzt wollen wir ja heute auch immer so den gedanklichen Bogen in Richtung Nachhaltigkeit schlagen. Und sei mir nicht böse, Luca, aber wenn ich an große Langstrecken-Events denke, dann muss ich schon ein bisschen denken, bis dann irgendwann Nachhaltigkeit als Begriff mir ins Hirn schießt. Meiner Wahrnehmung nach jedenfalls sind Langstreckenrennen wirklich dafür gedacht, wirklich die, ja, der englische Begriff Endurance ist dafür so gut, das Durchhaltevermögen von einem Auto zu testen, und nicht wirklich die Nachhaltigkeit da in den Fokus zu rücken. Was ist also da mit Blick auf die Zukunft vom GT- und Langstreckensport die Vision, die VeranstalterInnen und Teams haben?
Ja, die Vision ist zumindest ganz klar. Man setzt schon seit Jahren, auch zum Beispiel dann in der IMSA, ein Zeichen, nämlich man fährt dort schon mit E20 Fuel in den DPI-Klassen schon seit wirklich Jahren rum, um da zumindest in dem Sinne etwas einen besseren Einschnitt zu haben. Und natürlich, die Hersteller entwickeln natürlich immer mehr an den Motoren, um natürlich auch mehr Runden zu drehen und so natürlich, dass das Auto weniger verbraucht und natürlich auch weniger frisst an der Strecke. Natürlich ist da das Thema Kosten und auch natürlich das Thema Transport ein riesiges. Ich meine, Transport, wenn man sich da auch gerne den WEC-Kalender anschaut, jetzt auch von den Terminierungen teilweise etwas schwierig, aber zumindest man hat gewisse Pausen drin. Also man fährt jetzt nicht von einer Woche nach Le Mans direkt nach Amerika und wieder zurück irgendwie nach Monza. Und so versucht man sich zumindest da ein anderes Konzept zu nehmen. Man hat natürlich auch die regionalen Serien, wie zum Beispiel die European Le Mans Series, die IMSA und auch die Asian Le Mans Series. Und da qualifiziert man sich eben für einen Platz nach Le Mans. Also so ganz versucht man sich zumindest da regional aufzustellen. Aber natürlich viel Arbeit hat man vor sich. Nämlich gerade was das Thema Reifen angeht, da versucht man in den, und das ist in den letzten Tagen ein riesiges Thema gewesen, da noch mehr zu reglementieren und da die Kosten und da natürlich auch die Reifen einzusparen, denn die versorgen natürlich auch einen riesen Anteil daran, an den großen Fingerabdruck und an den großen Abdruck, den man da hinterlässt an der Strecke.
Wie sieht's eigentlich aus mit Blick auf das eine Wort, das wir heute immer umgangen sind, Wasserstoff? Da hört man immer wieder, das ist doch die Zukunft des Automobils. Irgendwann werden alle mit Wasserstoff angetrieben werden. Ich habe da noch einige Vorbehalte, aber will dich erstmal fragen, weil Le Mans beispielsweise mit der extra designierten Garage für die experimentellen Autos da immer so ein schönes Testbett war in den vergangenen Jahren und Jahrzehnten. Wie sieht das aus beim Thema Wasserstofftechnologien im GT- und Langstreckensport, Luca?
Ja, das Thema Wasserstoff ist ein riesiges. Da versucht man mit dem Missions H24-Auto, nämlich das H für eben Wasserstoff, da ein Zeichen zu setzen und dann natürlich eine Ära zu beginnen, nämlich die Ära Wasserstoff, die in Le Mans vielleicht dann irgendwann mal Einzug hält. Aktuelle terminierte Start für dieses Projekt dann wirklich mal auf der Rennstrecke und unter Rennbetrieb ist erst im Jahr 2025. Also zu dem Thema muss man auch viel Geduld haben. Es gibt viele Probleme bei dem Thema Wasserstoff. Man wollte schon eigentlich viel, viel früher an den Start gehen, doch es gibt immer wieder Probleme, die man eben durch so ein Projekt erst dann erfährt. Und man hat natürlich viele Testfahrten gemacht in Spa-Francorchamps, in Paul Ricard, auf den sämtlichen großen Rennstrecken der Welt, aber was bringt es, wenn das Auto dann zwar mit dem neuen Thema Wasserstoff betrieben wird, aber eben nicht funktioniert und vor allem nicht konkurrenzfähig ist. Das ist eben ein Riesenanteil. Ich meine, viele Fahrer interessieren sich dabei, zum Beispiel Stoffel van Dorn, der auch in der Formel E aktiv ist, ist offizieller Fahrer des H24-Modells und dieses Projekts und arbeitet da eng mit den Verantwortlichen zusammen. Und da versucht man natürlich viel dann nach vorne zu bringen. Aber wie gesagt, es ist immer noch eine Vision. Und wenn wir erst damit tatsächlich im Jahr 2025 rechnen können, obwohl man ja eigentlich schon im Jahr 2013 damit an den Start gehen wollte, ja, wirkt das eigentlich noch riesig weit weg von dem, dass man sagen kann, man könnte dadurch Hybrid oder sogar gar den Verbrenner dadurch komplett abstellen.
Ich habe immer so ein bisschen Bauchschmerzen, wenn ich über Wasserstoff im Motorsport nachdenke. Nicht unbedingt, weil ich mich neuen Technologien verschließen möchte und weil ich unbedingt mit der Formel-E-Brille batterieelektrische Autos bevorzuge. So ist es nicht. Aber ich sehe beim Wasserstoff bislang immer die große Thematik, dass das enorm gekühlt werden muss. Damit du den flüssig ins Auto reinkippen kannst, musst du sehr, sehr viel Energie aufwenden. Noch so grün produzierten Wasserstoff, das ist vielleicht den Gedanken, den man zuerst klären sollte, ne? Der Wasserstoff, den kann man natürlich auch mit fossilen Brennstoffen erstellen. Das sollte, wenn dann, wenn er im Motorsport eingesetzt wird als Elektroserie, schon mit nachhaltigen Energien passieren, diese Elektrolyse, um den Wasserstoff zu gewinnen. Und wenn man dann seinen Wasserstoff grün produziert hat, dann ist das ein enormer Energieaufwand, den flüssig zu kriegen, den ins Auto zu kriegen und im Auto dann den Prozess umzukehren, damit du den Wasserstoff in Energie, und zwar in elektrische Energie, umwandeln kannst, die dann durch einen Elektromotor geht und in kinetische Energie nochmal umgewandelt wird, damit du dein Auto nach vorne treiben kannst. Und da denke ich mir immer, das sind 700 Schritte zu viel. Man könnte doch einfach direkt elektrische Energie aus einer Batterie nehmen, statt das noch 7-mal umzuwandeln vorher und direkt über den Elektromotor in kinetische Energie umsetzen, um das Auto voranzutreiben. Das ist das große Problem, was ich beim Wasserstoff immer sehe. Wenngleich ich natürlich nicht von der Hand weisen kann, dass auch für die Produktion von Batterien mega viele seltene Erden verwendet werden müssen und dass auch die Produktion von Batterien alles andere als klimaneutral ist und auch umweltschädlich ist, ist ja ein wichtiger Unterschied, ne? Umwelt und Klima ist nicht das Gleiche. Batterieproduktion ist sowohl umwelt- als auch klimaschädlich und auch das ist ein wichtiges Thema. Ich sehe aber, wie gesagt, bei Wasserstoffantrieben immer, das sind mir so 3, 4, 5 Schritte zu viel, die man da irgendwie bei der Umwandlung von Energien machen muss. Kevin, wie ist das in der Formel 1 gewesen, als man über neue Kraftstoffe nachgedacht hat und sich dann auf die E-Fuels geeinigt hat? War Wasserstoff da vorher auch ein Thema?
Boah, das weiß ich tatsächlich gar nicht. Ich glaube aber nicht so sehr, weil der Entwicklungsstand von Wasserstoff einfach nicht absehbar ist und die Formel 1 was braucht, was zumindest schon so weit angeforscht ist, sage ich mal. Und das sind die E-Fuels ja im Vergleich zum Wasserstoff als Träger für den Formelsport, sage ich mal. Und ich glaube tatsächlich, dass der Wasserstoff, so wie wir ihn aktuell haben, solange wir nicht auf quasi 100% grünen Wasserstoff zugreifen können, ist es für die Formel 1, glaube ich, nicht wirklich möglich, auf Wasserstoff zu setzen, zumal ich auch gar nicht weiß, wie diese Autos mit Wasserstoff, also wie das alles funktionieren kann, wenn dann diese Brennzelle ja auch da drin sein muss und sowas, wie das verbaut wird und so. Ich glaube, das wird man erstmal hinten anstellen. Ich glaube, Wasserstoff ist wirklich erstmal ein Thema für vielleicht für 2030 oder sowas, wenn man bis dahin die Forschung so weit hat und den ganzen Herstellungsprozess und das Ganze drumherum hat, um dann auf Wasserstoff umzusteigen. Aber wenn sie auf E-Fuels erstmal kommen, ist das schon mal viel geschafft, würde ich sagen. Also wenn sie es verhindern können, fossile Brennstoffe einzusetzen, dann ist das schon ganz gut für die Formel 1.
Und der Wasserstoffumstieg erfolgt dann, wenn die Mission H24 allen in Le Mans jedes Jahr aus neue die Hosen auszieht, weil die einfach so gut sind. Das wird die Zeit zeigen. Dann gibt's aber ja auch noch andere Motorsportprojekte, Luca, die mal weg von der Langstrecke und eher in die GT-Ecke gehen. Begriffe wie 4 Electric GT geistern da durch die Fahrerlager dieser Welt. Oder auch die DTM, die elektrisch werden möchte. Was ist da der Zwischenstand? Was ist deine Meinung zu den Projekten?
Ja, die FIA Electric GT ist ein Riesenthema, absolut. Soll ja nächstes Jahr an den Start gehen und da zumindest so ein bisschen die Formel E quasi der Elektro-GT-Serien sein, quasi als Vorreiter, als komplett neue Rennserie und da natürlich ein eigenes Konzept haben. Und auch die DTM Electric, ein riesiges Thema, hat man ja groß im Jahr 2020 gehabt, auch groß im Jahr 2021, viele Testfahrten gemacht. Ich meine, wenn man die reinen Leistungsdaten sieht, 1000 PS, das sind ja wirklich Daten, die man ja fast schon jetzt in der Formel 1 hat. Obwohl man ja immer sagt, in der Formel 1, man ist drunter, aber man geht ja immer davon aus, 1000 PS. Aber auf jeden Fall riesige Daten. Wie das Ganze sich schlagen wird, wird man im Endeffekt erst wirklich sehen, wenn das erste Rennen dabei ist. Ich glaube, da schwingt auch bei den Verantwortlichen ein bisschen die Angst davor, wie das Ganze dann ablaufen wird, wer sich dafür finden wird, ob die Hersteller da überhaupt Lust drauf haben, weil das muss man natürlich auch sagen, da kommen meistens nicht Teams, sondern es sind eigentlich eher die Hersteller, die kommen und meistens sagen, wir bestellen hier ein Auto und dann kommen erst die Teams, die entweder sagen, wir wollen dieses Auto kaufen oder wollen dieses Auto einsetzen. Also im Endeffekt ja ein ganz anderes Konzept zu fahren, also das quasi eher als Customer Racing muss sich natürlich auch in dem Sinne finanziell lohnen, weil sonst würden diese Serien auch in dem Sinne auch als Zuschauer uninteressant sein, weil viele Zuschauer identifizieren sich in dem Bereich dann doch eher mit einer Marke, die man dann doch vielleicht zu Hause vor der Tür in seinem Hof oder an seinem Hof stehen hat und feuert man da eher an, anstatt vielleicht ein direktes Team, was man nicht so kennt oder vielleicht ein Fahrer, der eher aktuell vielleicht unbekannt ist. Klar, so Größen wie einen Calvin van der Linde oder einen Marco Wittmann, die man ja immer sehr gut aus der DTM kennt oder auch einen Timo Glock, der ja Langzeit in der DTM dabei ist, ja, ist natürlich der Blick da ganz anders drauf. Da gibt's dann auch eher die Fahrerliebe dabei, aber oftmals macht es dann abhängig von welchem Hersteller dabei ist und wie die Akzeptanz natürlich da ist. Und vor allen Dingen muss das Racing stimmen. Und wenn das Racing nicht stimmt, dann, glaube ich, fällt das sowieso hinten runter.
Bei der DTM Electric kann ich mich noch sehr gut an die wirklich öffentlichkeitswirksamen Ankündigungen erinnern. Ankündigung 1 war damals, wir machen nicht wie in der Formel E Schnellladeboxenstopps, sondern tauschen gleich die ganze Batterie aus. Hm. Wie realistisch ist das?
Für mich sehr unrealistisch in dem Sinne, weil man sieht es ja selber, das Konzept auf der Straße liegt eher, das Auto aufzuladen, anstatt das Auto mit der Batterie samt zu tauschen. Also die Batterie rauszunehmen, eine neue Batterie rein und dann weiterzufahren. In dem Sinne halte ich das zumindest für den ersten Schritt und die erste Saison DTM Electric oder für die ersten Saisons DTM Electric ziemlich unwahrscheinlich. Vor allen Dingen muss man erstmal die Infrastruktur schaffen, denn das ganze Ding und das den ganzen Komplex quasi über die verschiedenen Rennstrecken in Europa und auch in Deutschland zu verteilen, da muss man erstmal die Infrastruktur schaffen. Ich glaube, die Infrastruktur hat nicht jede Strecke. Ich würde mal sagen, Hockenheim und Nürburgring sind da noch ziemlich gut aufgestellt, aber ich möchte nicht wissen, wie es dann, ich sage jetzt mal, in Imola oder sowas aussieht, wie da die Infrastruktur aussieht. Da bin ich zumindest sehr gespannt, wie man das da hinsehen möchte, vor allen Dingen, weil man ja auch noch keine Kalender irgendwie ansatzweise veröffentlicht hat. Muss man eben schauen, wie man da sich aufstellt, vor allen Dingen mit diesem Tausch der Batterie, glaube ich, zumindest für die erste Saison unwahrscheinlich, aber würde zumindest einen ganz anderen Ansatz sehen und warum nicht? Ich meine, wer nicht wagt, wird der nicht gewinnt. Und wenn man damit Erfolg hat, dann bitte gerne. Aber das muss eben stimmen und das Konzept muss passen. Und wenn nicht, dann fällt das eben oder kann sogar eine ganze Rennserie daran scheitern. Muss man wirklich so sehen.
Ja. Und die zweite große Ankündigung der DTM, da will ich auch noch mal deine Meinung zu wissen, beziehungsweise der DTM Electric, war, dass sie bei Testfahrten das Auto fernsteuern haben lassen. Da sind die in Spielberg gefahren und haben den Sieger der DTM-Trophy, Tim Heinemann, 80 Kilometer weit entfernt in Graz in einen Simulator gesetzt. Der ist das Ding ferngesteuert und das hat funktioniert. Ist das deiner Meinung nach auch eine Zukunftsoption für den Motorsport?
Ja, das Thema Simracing spielt da so ein bisschen da eine große Rolle, wenn man sieht, Tim Heinemann oder auch andere Größen, die man da so kennt, da spielt das Thema Simracing und gar auch mit dem Budget so ein bisschen eine Rolle. Das würde man sich zumindest einsparen, auch so vielleicht so ein bisschen die Reisen zu den Rennstrecken selber hin, weil ich meine, wenn da ein riesiges Feld an Fahrern rankommt, man muss ja auch sehen, das ist ja nicht nur die DTM oder im Fall der ADAC-Serien die ADAC GT Masters, wenn man überlegt, rund 30 Fahrzeuge in der GT Masters und dann jeweils nochmal zwei Fahrer sind, haben wir 60 und dann haben wir die GT4 Germany und die ADAC Formel 4 und auch die TCR Germany noch lange nicht reingerechnet und dann kommt vielleicht noch sogar der Porsche Carrera Cup Deutschland dazu. Das ist ein riesiges Fahrerfeld, das dazukommt. Da könnte man zumindest da etwas einsparen und würde natürlich auch der jüngeren Generation so ein bisschen das Tor öffnen zum Motorsport, denn wie gesagt, Simracing ist gerade über die Corona-Pandemie riesig geworden. Da sind viele Fahrer auch vorher gegangen. Und ein Rudi van Buren zum Beispiel, World Fastest Gamer, jetzt schon seit Jahren im Porsche Carrera Cup Deutschland und noch teils im Supercup unterwegs. Und der liefert da eine super Leistung ab. Und es gibt viele, wie gesagt, die dadurch ja auch zum Motorsport gekommen haben. Team Heinemann, ein riesiges Beispiel dafür, in der GT4-Szene riesig bekannt. Kann eine Vision sein, aber ist die Frage, wie verspielt möchte man es haben? Ich meine, das Thema schwirrt ja auch in der Formel E rum, Robo-Race, das ist, geht zwar nicht ganz in die Richtung, aber zumindest sitzt mal kein Fahrer direkt im Auto. Ja, muss sich zeigen, wie sich das hinstellt. Ich würde es aber aktuell zumindest eher als Spielerei anstatt als wirkliche Vision sehen.
Ja, das ist noch ein Riesenfass, was wir jetzt nur kurz mal reinluschern, glaube ich, und aber dann auch schnell wieder zumachen, weil uns sonst ganz viel entgegenspringt, Kevin. Dieses Thema autonome Fahren wird von so vielen MobilitätsexpertInnen als die große Zukunft des Automobils benannt. Momentan fahren wir alle noch selbst, aber in mittelfristiger Zukunft besteht durchaus die Möglichkeit, laut der Meinung von vielen, dass wir uns nur noch ins Auto setzen und von A nach B chauffieren lassen und vielleicht hin und wieder mal ans Lenkrad fassen, um dem Auto zu signalisieren, hey, wir sind tatsächlich da. Glaubst du, mal ganz abgesehen von der Formel 1 und eher im Allgemeinen Formel-Motorsport, dass autonome Technologien in mittelfristiger Zukunft da relevant werden können?
Ich hoffe nicht. Also, das wirklich so deutlich zu sagen. Also, dann ist es kein Motorsport mehr, weil am Ende des Tages ist der Motorsport diese perfekte Symbiose aus Ingenieurskunst und menschlicher Fähigkeit, diese Ingenieurskunst, um eine Strecke zu bugsieren. Wenn das von Robotern oder von, also ich sag mal so, jede Steigerung der Autonomie im Motorsport ist ein weiterer Nagel in den Sarg des Motorsports, weil dann brauchen wir es nicht mehr, weil dann können wir uns wirklich Roboter angucken, wie sie durch die Gegend fahren, dann, nee, also um deine Frage zu beantworten, kann ich es mir vorstellen? Ja, weil das auch sicherlich bei vielen Firmen eine interessante Entwicklungsarbeit wäre, das zu leisten. Hoffe ich's? Nein.
Stimme ich zu, glaube ich. Ich habe kurz überlegt.
Glaubst du?
Ja, ich bin noch nicht ganz final bei einer Meinung, um ehrlich zu sein. Aber ich denke, ich stimme dir zu. Ich habe mich auch schon länger mit Roborace beschäftigt und dachte am Anfang, vielleicht eine ganz witzige Idee. Es gibt ja eine menschliche Komponente dabei. Irgendjemand muss nämlich den Code schreiben, damit das Auto besonders gut fährt. Kein Ding. Und das ist auch schön und gut. Trotzdem finde ich es, glaube ich, schön, wenn der Motorsport auch ein menschlicher Sport bleibt, wo es um menschliche Leistungen geht, die auch, das ist jetzt so gemein in Richtung der Schachspieler, ne? Aber ich schätze zumindest menschliche Leistungen tatsächlich physisch am Lenkrad als höher ein als physisch an der Tastatur, die dann einen möglichst guten Code geschrieben haben.
Aber trotzdem, ich sehe ja lieber dem Magnus Carlsen zu, wie er gegen einen indischen Teenager verliert, als gegen einen Computer.
Richtig, ja.
Das ist halt so.
Das ist es. Also,
und wie gesagt, das macht der Motorsport ja auch diese perfekte Symbiose aus die Leute, die in der Fabrik arbeiten, das Auto zusammenschrauben, die Leute, oder die Ingenieure oder Ingenieurinnen, die dort die Autos an der Strecke perfektionieren, der Fahrer oder die Fahrerin, die das Auto eben an der Strecke perfektionieren vom Setup und das natürlich auch umsetzen müssen, weil ich sag jetzt mal, wenn einer beim Roborace oder als Autonom einen geilen Code geschrieben hat und quasi der Lewis Hamilton oder der Max Verstappen des Codierens ist, dann glaube ich, nimmt da viel die Sache raus und wen willst du dann am Ende aufs Podium stellen. Das wird so banal muss man es wirklich sehen. Wen willst du da aufs Podium stellen? Das Auto, ja, eher so schwierig,
würde ich mal sagen. Es reißt mich auch nicht komplett mit, aber Luca, mal eine ganz provokante Frage. Bleibt der Motorsport denn dann noch relevant, wenn die Automobilindustrie nachhaltig und bestenfalls elektrisch sein möchte und autonom? Bleibt der Motorsport dann noch relevant, wenn er die ersten zwei Boxen abhaken kann, aber die dritte nicht?
Mit dem Thema Nachhaltigkeit und zu dem Sinne zukunftsorientiert, was zumindest die Umwelt angeht, glaube ich ja. Aber wenn das Thema Menschlichkeit, und das wünschen wir uns ja alle, wir wollen uns ja mit den Fahrern, mit dem Fahrzeug auch irgendwie identifizieren, was macht der andere anders als die restlichen 20, 40, 60 im Feld? Und das macht es aus. Das macht es aus, warum es zum Beispiel in der GT3 unterschiedliche Konzepte, Fahrzeugkonzepte gibt, warum es unterschiedliche Fahrertypen gibt, die mit diesem Auto umgehen, warum es Leute gibt, die gerne bei 25 Grad und Sonne fahren oder bei, weiß ich nicht, 2 Grad im Regen von der Nordschleife. Wenn wir diese Komponente nicht haben, dann ja, sehe ich da wirklich eher wie Kevin es schon gesagt hat, so ein bisschen ja das Totengrab des Motorsports, egal in welcher Serie, nimmst du die Formel 1, nimmst du die Formel E, nimmst du die GT World Challenge Europe, nimmst du die WEC, keine Ahnung, da könnte ich jetzt noch 15 Serien drauf zählen, die du damit quasi komplett irrelevant machst. Und wie gesagt, da sind wir wieder beim Schach, da spielst du gegen den Computer und ob du verlierst, gut, dann hast du halt eben nicht den Gegner vor dir gehabt und so ärgerst du dich halt ein bisschen weniger, wenn es halt nicht so funktioniert hast. So spielt eine Komponente weniger damit und auch so ein bisschen die Identifikation, und das würde extrem fehlen, muss man wirklich sagen.
Apropos ein bisschen weniger ärgern. Luca, wir haben das Thema GT und Langstreckenmotorsport und die damit verbundenen Nachhaltigkeitsfragen jetzt ein bisschen beleuchtet. Was ist dein Fazit zum Thema Klimaneutralität, zum Thema Zukunft der GT- und Langstreckenserien?
Also ich glaube, da hat man noch viel zu tun in den nächsten Jahren. Ich meine, klar, die Hybridifizierung, die Elektrifizierung in den großen Serien wie in der WEC, IMSA und so ist ja ganz schön und gut, aber was macht man mit den GT-Autos? Ich meine, es fahren tausende Autos oder auch, ja, tausend GT-Autos, tausende Cup-Autos von Porsche rum, das denkt man so gar nicht, da das erfolgreichste Rennauto der Welt ist. Da geht man zumindest beim Porsche Cup sehr gut mit um, auch mit E-Fuels seit der letzten Saison, seit man dem dort eben Einzug gehalten hat. Beim Porsche Super Cup ist man da extremer Vorreiter, was zumindest das E-Fuel angeht. Aber da gibt's wirklich noch viel zu tun. Die ADC GT Masters will jetzt Vorreiter sein. Man geht dort auch jetzt in die Richtung synthetische und Biokraftstoffe. Und das setzt man eben mit den Teams und den Fahrern um. Man verfolgt da auch ein ähnliches Konzept mit der Formel 1, mit dem Partner BWT, zumindest auf mal das Plastik im Paddock zu reduzieren und da sich eben anders zu positionieren. Aber es gibt halt noch wirklich viel zu tun. Die Reifen wurden angesprochen. Da muss man die noch im Endeffekt langlebiger machen. Ich meine, man kann in Le Mans oder auch am Nürburgring zwei oder dreimal ohne zu wechseln da rumfahren, aber das klappt halt auch nicht immer, und die Reifen müssen eigentlich noch langlebiger werden und noch performanter werden, dass man das schaffen kann. Ich meine, das ist auch ein Thema, was die großen Reifenhersteller Michelin, Goodyear und auch andere wie Bridgestone natürlich auch angehen werden, aber es muss sich halt eben zeigen, wie sich die Zukunft da halt eben dann noch zusammensetzt. Und es wird auch ein Riesenthema sein, das begleiten wir natürlich auch im Podcast. Und im Podcast haben wir auch vorbereitet bei uns im GT-Talk einen Bonustrack, den ihr euch anhören könnt. Parallel kommt er raus zu dieser Ausgabe. Und da habe ich mit dem Mobilitätsexperten Benjamin Stephan gesprochen. Da haben wir über Nachhaltigkeit und über quasi die Zukunft des Motorsports gesprochen und auch über mögliche Änderungen, die man machen kann. Und da war ein interessanter Ansatz, nämlich auf mehr Nationalität, was man wieder quasi auf das Thema Kalender bezieht, anstatt mehr Globalität. Und da hören wir mal kurz rein.
Nee, also man muss sich schon ernsthaft Gedanken machen. Man muss nicht gleich sagen, das geht alles nicht mehr, aber man muss halt schon irgendwie klar sein, sehr befremdlich, wenn ich halt anfange, das kann aus kulturellen Aspekten und sowas, und man möchte einen anderen Austausch haben, Europameisterschaften in verteilten Stadien zu machen. Aber wenn ich dann natürlich dadurch ganz viel Reisetätigkeiten erzeuge, die es anders nicht gegeben hätte, ist das ein Problem. Und das eigentlich sollte ich das als Veranstalter auch mitdenken. Und das Gleiche kann ich natürlich auch auf Rennserien übertragen. Und dann gibt's natürlich unterschiedliche Schritte, die ich machen kann. Also muss ich, je nachdem, was für Schritte ich mache, hätte das natürlich auch unterschiedliche Effekte. Also kann ich den mit den bestehenden Rennorten so einen Rennkalender anders stricken und vielleicht ein paar Flüge einsparen? Oder muss ich mich wirklich komplett von dem, wir machen so eine globale Serie, wo wir wirklich so viele Hunderte von Menschen und Material um die ganze Welt fliegen, und teile es vielleicht nicht anders auf in regionalere Geschichten, und dann gibt's, wenn überhaupt, nur noch ein kleineres oder knapper gehaltenes internationale Geschichte am Ende. Also da kann man sich ja durchaus Gedanken machen, aber ich glaube, das, was man hier angeht, und da ist man einfach, und das ist, glaube ich, der große Anachronismus, einfach zu sagen, ja, wir machen weiter hier mit Verbrennungsmotor und wollen aber trotzdem, sind wir irgendwie, haben wir das Gefühl, wir sind da ganz vorne mit dabei. Das ist absolut nicht mehr zeitgemäß. Und auch sich nicht Gedanken zu machen, wie man ja auch mittel- und langfristig diese ganzen, diese Reisetätigkeit und Transporte zumindest reduzieren kann. Das ist, ja, halte ich auch für sehr fragwürdig. Also auch in unserer Sicht, auch wenn wir Mobilitätsszenarien entwickeln, was wir für Deutschland, für Europa gemacht haben, klar werden wir in Zukunft auch noch fliegen müssen, weil es braucht internationalen Austausch. Aber wir müssen gucken, dass wir das auf ein sinnvolles Maß begrenzen. Auch, also erstmal müssen wir alle technischen Möglichkeiten ausschöpfen, zum Beispiel diese strombasierten Kraftstoffe im Flugverkehr, von denen ich gesprochen habe. Aber das reicht nicht. Wir müssen dann trotzdem auch noch das reduzieren. Also unseren Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler gesagt, in Europa müssen wir den Flugverkehr, also vor Corona-Niveau, da müssen wir eigentlich 30% runterkommen, damit es dann wirklich ein Niveau ist, dass man auch 1,5 Grad kompatibel dauerhaft irgendwie halten kann. Und genau, vor diesem Hintergrund, das muss man da halt auch, glaube ich, einfließen lassen, wenn man sich über solche internationalen Rennserien Gedanken macht.
Ja, ein interessanter Ansatz, den er dort erklärt hat. Transport, das hat sich quasi über die ganze Folge hier gezogen, ein riesiges Thema. Wenn ihr die ganze Folge hören wollt, das findet ihr in den Shownotes verlinkt. Dort gibt es über 40 Minuten dann Wissenswertes aus einer Nicht-Motorsport-Sicht. Aber das ist quasi so ein bisschen das Thema, was man auch natürlich betrachten muss. Was sagen Experten und was sagen auch quasi Leute, die nicht täglich quasi mit diesem Geschäft zu tun haben. Kommen wir quasi zu unserem Gesamtfazit und auf die, den Ausblick in die Zukunft. Und ich glaube, da ist das Thema Elektrifizierung, egal in welchen Serien, ein riesiges. Wie schon erwähnt, GT, Langstrecke, Formel 1. Aber wie setzt sich das zusammen? Fangen wir mit der Formel 1 an. Kevin, du hast es schon erwähnt, Formel 1, Elektrifizierung, eher nicht so die Sache. Also wird es dabei nach deines Wissens nach oder nach deinem Kenntnisstand oder nach deinem Glaubensstand eher dann auch bleiben? Oder wird man da vielleicht sogar noch die Kehrtwende machen?
Nee, die Kehrtwende nicht. Wie gesagt, der Mix wird immer mehr, denke ich. Also es wird ein gesunder Mix, der am Ende, glaube ich, dann eben genau das ausmachen kann. Man hat trotzdem noch den, weil die Formel 1 immer auf irgendeine Weise, egal ob es dann E-Fuels sind oder andere Kraftstoffe, ist ja eine Verbrennerserie und auch E-Fuels werden verbrannt. Aber der elektrisierte Anteil wird zunehmen, weil es einfach auch zeitgemäß ist. Und das ist das Wichtigste. Man muss als Formel 1 zeitgemäß bleiben, um relevant zu bleiben. Weil ohne Relevanz keine Formel 1. Und ich glaube, dass man da, wir haben es ja auch schon angesprochen, mit neuen Herstellern in der Formel 1 da einen guten Weg einschlagen kann und man so für die Zukunft dann doch sicherer ist, als viele es der Formel 1 zugetraut haben. Weil wenn es eine Rennserie gab, die schon so oft kurz vor dem Ende stand, dann war es die Formel 1. Also in so vielen Bereichen, so vielen Ehren dieser Zeit. Aber vieles hängt halt wirklich davon ab, wie gut man das alles umsetzen kann. Aber ich bin da erstmal optimistisch.
Optimismus ist, glaube ich, auch gerade im Elektrobereich. Tobi, die Zukunft der Formel E ist eine, die sich natürlich in den nächsten Jahren strecken wird, aber ohne Hersteller geht nichts voran. Würdest du eher sagen, dass die Formel E zukunftstechnisch so ein bisschen vor einer CSU steht, quasi ohne große Hersteller, so ein bisschen in Richtung Saison 1, ohne die großen Big Player und dann doch eher als Privatveranstaltung? Oder werden sich die Hersteller nach einer gewissen Zeit, weil es dem Image vielleicht auch besser passt, sich wieder zurück zur Formel E stellen, weil vielleicht auch sogar die reglementstechnischen Sachen da ein bisschen gelockert werden, um Hersteller so ein bisschen noch mehr an die Serie zu bringen?
Ich glaube, die große Zäsur für die Formel E liegt schon hinter ihr. Und das sind jetzt vielleicht berühmte letzte Worte, aber ich glaube, mit der Ausstiegsankündigung von Mercedes im letzten Sommer ist die erste große Krisenwelle der Formel E hinter ihr. Und die Serie hat die Krisenwelle mehr oder weniger gut überstanden. Und es ist ja nicht so, dass gar keine Hersteller mehr in der Formel E dabei sind. Es gibt mit zwei Konstrukteuren aus der riesengroßen PSA-Gruppe, da ist Citroën dabei, da ist Opel dabei und da sind auch DS Automobiles und Maserati dabei. Die werden beide ab Ende diesen Jahres ein Team einsetzen. Nissan bleibt dabei, ein Riesenkonstrukteur. Gleiches gilt für Mahindra, die in Indien echt groß sind und in Europa komischerweise noch gar nicht groß stattfinden. Aber Mahindra ist ein wichtiger Name für die Formel E. Jaguar Land Rover ist dabei und Porsche bis 2024 auch noch. Also Es ist nicht so, dass die Formel E jetzt komplett ohne Hersteller dasteht. Es war halt nur eine ganze Menge Gegenwind in den letzten 2 Jahren, dem sich die Formel E stellen musste. Die Serie hat den großen technologischen Vorteil, dass Alejandro Agag, der alte Fuchs, damals unterschrieben hat einen Vertrag mit der FIA, die der Formel E exklusive Rechte zusichert, bis 2039 eine elektrische Rennmeisterschaft auszutragen. Das heißt, im Rahmen der FIA wird es bis 2039 keine andere elektrische Formelserie geben, es sei denn, die Formel E gibt Sublizenzen raus. Alles, was es an Formelprojekten gibt, da wird in diesem Jahr zum Beispiel die Electric Racing Academy an den Start gehen, als Nachwuchsserie, die trägt ihre Rennen im Rahmen der FIA ETCR aus, die elektrische Tourenwagenmeisterschaft. Die wird nicht in der FIA starten dürfen, wenn die Formel E keine Ausnahmegenehmigung erteilt. Und das ist der große Vorteil, den die Formel E technologisch hat, dass sie diese exklusiven Rechte, wenn man so möchte, an elektrischer Power hat bis 2039. Bis dahin wird also auch die Formel 1 nicht elektrisch werden können, es sei denn, die Formel E gibt eben diese Ausnahme aus. Von daher, ich würde sagen, dass die Formel E jetzt, wo sie ihre erste große Krise überstanden hat, ein bisschen seichteres Fahrwasser vor sich hat. Es ist nie leicht, im Motorsport zu bestehen. Das gilt für Teams genauso wie für FahrerInnen, genauso wie für ganze Rennorganisationen wie die Formel E. Und das wird nicht die letzte Krise gewesen sein. Aber ich glaube, seichtes Fahrwasser trifft es schon ganz gut. Das wird immer einfacher, weil inzwischen ist die Formel E auch gut eingespielt. Und es sind immer noch Hersteller dabei. Und ich denke, dass es die Formel E auch noch in 10 Jahren geben wird und dass sie größer sein wird als aktuell, trotzdem allerdings noch weit hinter der Formel 1 stehen wird in Sachen Prestige.
Ja gut, das ist, glaube ich, da sind wir uns alle einig, die Formel 1 da in dem Sinne auch ein extremer Vorreiter, egal was das angeht. Aber wie gesagt, Elektrifizierung, egal in welchem Bereich, da muss sich, wie gesagt, man sich oder die GT und die Langstrecke extrem den Schuh anziehen. Ich meine, elektrische GT-Autos werden wir wahrscheinlich in den nächsten Jahren noch mehr vermehrt sehen. Ich meine, die DTLM Electric und die FIA Electric GT kommen und stehen in den Startlöchern und sind dabei. Aber die Probleme haben wir hier in dem Sinne ja auch besprochen. Das war im Endeffekt unser GT-Talk-Thema und das zu dieser Thematik. Und ich hoffe, es hat euch gefallen. Die Social-Media-Kanäle und zu den Podcasts vom E-Pod mit Tobi Blum auch wöchentlich immer zu hören zu den wichtigsten Rennen und auch zu dem aktuellsten Stand quasi der Formel E und auch der Electric GT, also nicht zur Electric GT, sondern zur Extreme E, Entschuldigung, und zu der ETCR. So, in dem Sinne gibt es dann dort auch immer und wenn ihr und da ist es ja auch so, die Formel 1, die Saison 2022 ist ja auch schon längst am Laufen mit den neuen Fahrzeugen und da findet ihr alles im Starting Grid Podcast mit dem Kooperationspartner motorsporttotal.com, formel1.de.motorsport.com. Das war's von meiner Seite aus. Mein Name ist und bleibt Lukas Storms. Ich bedanke mich an Tobi Blum vom E-Pod.
Vielen Dank für die Einladung. Vielen Dank dir, Luca. Vielen Dank, Kevin. Es war mir ein inneres Blumenpflücken mit euch. Gerne wieder. Es gibt immer so viel zu diskutieren beim Blick auf die Zukunft des Motorsports. Und ich habe so das Bauchgefühl, das wird nicht das letzte Mal gewesen sein, dass wir drei uns hier zusammengefunden haben.
Das denke ich auch. Und natürlich einen speziellen Dank genauso an Kevin Schorren von Startminute.
Ja, vielen Dank. Es war, finde ich, ein sehr schöner Austausch, den wir definitiv fortsetzen sollten, weil eins ist halt klar, ne, im Motorsport wie im echten Leben, rückwärts nimmer, vorwärts immer. Ne? Und je nachdem, ob elektrisch mit Wasserstoff oder wie auch immer, irgendwie geht's immer weiter. Vielen Dank, Luca, für die Organisation und ich hoffe, euch da draußen hat es Spaß gemacht. Folgt auf jeden Fall und abonniert die verschiedenen Podcasts, wenn ihr sie noch nicht abonniert habt. Ne? Also GT-Talk, E-Pod, Starting Grid, also haut da ordentlich in die Tasten, gerne auch eine Bewertung dalassen bei Spotify, Apple Podcast, wo auch immer ihr uns hört. Ne? Also keep racing, Leute.
Genau, und da schließen wir uns euch, da schließe ich mich an, da schließen wir uns alle drei an. Ich sag von meiner Seite aus, mein Name ist Lukas Storms. Möge der Ritt mit euch sein und bis zum nächsten Mal hier beim GT Talk, beim E-Pod und bei Starting Grid. Tschüss und bye bye.